Guten Morgen, Jenny hier. Und nachdem ich letzten Sonntag wirklich flach gelegen habe und dementsprechend dann das Podcasten ausgefallen ist, bin ich heute wieder da und bringe euch zwei wunderbare Gespräche mit. Einmal mit Tim Scharnetzky zu der Frage Kanonen statt Butter und seinem Buch Die Deutschen und der Nationalsozialismus, Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich. Findet ihr alles in den Shownotes, die Link zum Buch, denn es ist bei dem CH Beck Verlag erschienen. Es gibt das Buch aber auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung und das Gespräch hört ihr jetzt gleich. Und genau wie das Gespräch mit Tim Scharnetzky ist auch mein zweites Gespräch mit Daniel Marwecki zu Absolution, Israel und die deutsche Staatsräson erschienen im Wallstein Verlag als Video bei meinem YouTube-Kanal zu finden. Also guckt ruhig mal rein, hört nicht nur rein, guckt auch rein und abonniert den YouTube-Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Also, wie gesagt, heute zwei Gespräche. Ich komme einfach nicht mehr zu Monologen, aber das kommt davon, wenn man sich auf Gespräche mit Autoren vorbereitet. Und ja, grundsätzlich ging es mir die Woche auch so mental nicht so gut. Also, ihr wisst ja, das Format hat sich ein wenig verändert und wenn ich es schaffe, Monologe mal zu machen und vorzubereiten, dann mache ich das. Und ich versuche mich nicht unter Druck zu setzen. Denn es ist ja Spaß an der Freude. Der Podcast soll beim Machen mir ja auch Spaß machen. Und ja, ich setze mich da nicht allzu sehr unter Druck. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß beim Hören habt, wie ich beim Produzieren des Podcasts und beim Führen der Gespräche. Sowohl mit Tim als auch mit Daniel hat es jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, diese Folge begleitet euch dann diese Woche und in den Start der Woche. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt zu der Folge, wenn ihr die Folge teilt, weiterempfehlt. Das gibt mir immer ein wohliges Gefühl, wenn ich weiß, dass die Gespräche, die Folgen gut ankamen und dass meine Hörer damit zufrieden waren. Und sonst wünsche ich euch an dieser Stelle einen wunderschönen Start in die Woche, dass ihr einen schönen 1. Mai habt, einen schönen 1. Mai-Feiertag und frei habt und euch die Sonne auf den Bauch scheinen lasst, denn endlich ist wieder Sonne angesagt. Auch ich genieße das in vollen Zügen. Der April war kalt, nass und unerträglich und furchtbar schlecht fürs Gemüt. Ja, ich brauchte Sonne. Ich brauchte wirklich auch Sonne. Und ja, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, habe ich ja schon gesagt, Feedback geht immer. Weiter teilen, empfehlen, Mundpropaganda, davon lebt dieser Podcast. Oder ihr guckt in die Shownotes. PayPal, Steady, Überweisung und meine Wunschliste ist weiterhin mit wunderbaren Büchern vollgefüllt. Jeder, der innerhalb eines Monats unterstützt, kommt dann nämlich in den Superpack und der wird schon in der nächsten Folge wieder erneuert, denn dann haben wir einen neuen Monat. Alles neu macht der Mai sozusagen. Insofern entlasse ich euch an dieser Stelle in die heutige Folge, in die Gespräche und wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich begrüße jetzt erstmal meinen Gast, den Tim Scharnetzky, ein deutscher Historiker, der neuere und neueste Geschichte in Jena lehrt und die Forschungsschwerpunkte Geschichte des Kapitalismus, Unternehmen und Unternehmer, Expertenkulturen und Intellectual History und politische Ideengeschichte hat. Hallo Tim.
Jenny.
Ich habe dich ja eingeladen, weil ich festgestellt habe, es wird gerade viel über diese Aussage Kanonen statt Butter geredet. Es gab da eine Talkshow, in der unter anderem Clemens Fuest einen sehr markanten Auftritt hatte, der für viel Empörung sorgte. Ich habe da sogar einen kleinen Clip mitgebracht, den könnten wir uns noch kurz angucken, der geht ein paar Sekunden.
Man mal zurückschaut, es gibt Untersuchungen darüber, wie das denn in der Vergangenheit so war, wenn man mehr fürs Militär ausgeben musste, ne? Und das Ergebnis ist ganz klar, dann wurde eben weniger für andere Dinge ausgegeben. Ich verstehe den Wunsch, ich verstehe, was Sie sagen, Frau Langmann, will sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, Leute, wir kürzen jetzt den Sozialstaat zusammen, aber das wird so sein. Also Kanonen und Butter, es wäre schön, wenn das ginge, aber das ist Schlaraffenland, das geht nicht, sondern es ist Kanonen ohne Butter. Das heißt, wir werden Einbußen haben.
Okay, diese Aussage von Herrn Füst hat natürlich vor allem bei Twitter, jetzt X, für viel Empörung gesorgt. Ich selber wusste auch nicht, wo diese Aussage genau herkommt. Kann der Historiker uns da vielleicht ein wenig helfen? Wo kommt denn diese Idee von Kanonen statt Butter her?
Das muss man dann auf zwei Ebenen beantworten. Das eine ist erstmal das wirklich das wörtliche Zitat. Also, wer hat das zum ersten Mal öffentlich genau so gesagt? Dann landet man an der Jahreswende 1935, 1936 im NS-Staat und man landet bei den Herren Goebbels und Hess. Hess ist derjenige, der diese Formulierung von Kanonen statt Butter dann tatsächlich das glaube ich, im September 1936 sehr, sehr offensiv verwendet. Das bringt aber, und das ist die andere Ebene, eigentlich nur etwas zum Ausdruck, was in der Erfahrung dieser Generation ganz tief verwurzelt und verankert ist. Denn das sind Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, an die da angeknüpft wird, wo man ja vor genau dieser idealtypischen Wahl schon einmal gestanden hatte. Ja, also alles für die Front, alles für die Rüstungsindustrie. Das kann man dann eben in einer modernen Gesellschaft nur bis zu dem Punkt machen, wo dann tatsächlich im Inneren womöglich die Menschen hungern müssen. Und das ist eine Erfahrung, die massenhaft die Deutschen im Ersten Weltkrieg an der sogenannten Heimatfront gemacht haben. Also dieser berühmte, berüchtigte Steckrübenwinter 1916. Das hat mit der Blockadepolitik der Briten und der Verbündeten der Briten zu tun, die die Seewege blockiert haben, aber eben auch damit, dass man dort versucht hat, eben das Maximum für die Rüstung aus der Volkswirtschaft herauszuholen. Das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich die Menschen, die nicht an der Front gestanden haben, schwersten Hunger zu leiden hatten. Es gibt also Fotos von medizinischen Reihenuntersuchungen von Kindern im Ruhrgebiet zum Beispiel in diesem Winter, dann diese aufgeblähten Bäuche mit Hungerödemen hatten. Ja, das ist etwas, was für die 35- bis 45-Jährigen Anfang, Mitte der 30er Jahre extrem präsent gewesen ist. Das ist also nicht so abstrakt wie für unsere Generation oder vielleicht noch für Kinder auch schon etwas ältere Personen, ja, aber wenn wir jetzt die jüngeren Zuhörer uns hier auch nochmal imaginieren, dann ist es eben weit von unseren Erfahrungshintergründen weg. Ne?
Ja, also das mit diesen Hungerbäuchen, den aufgeblähten Bäuchen, das können wir ja höchstens noch von aktuell, also aktuelle Geschichte, Gegenwart, das kennen wir aus Hungerkatastrophen in vielleicht Afrika oder Südostasien, aber definitiv nicht mehr aus dem europäischen Raum. Was glaubst du, warum kommt dieses Bild wieder? Also der aktuelle Hintergrund ist natürlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Aber warum greift man als vielleicht auch Ökonom ausgerechnet auf so ein historisches Bild zurück?
Da muss ich spekulieren. Mein Eindruck ist, dass in den quantitativ und empirisch arbeitenden Teilen auch der, ich sag mal, ökonometrischen Wirtschaftsgeschichtsschreibung, aber eben auch in der Volkswirtschaftslehre, da gibt es schon so eine gewisse Tendenz, wenn man sich die Titel der Paper anschaut, die dann in Fachzeitschriften publiziert werden, dass man da schon gerne auch zuspitzt, und da solche catchy, Phrasen formuliert. Ja, das ist jetzt erstmal eine Beobachtung, die auf der Ebene des Wissenschaftssystems operiert. Und dann sind wir natürlich in dem großen Feld derjenigen, die nicht nur Ökonomen sind, sondern natürlich auch eine politische Agenda haben. Und darüber wird ja gerade zu Recht, wie ich finde, gestritten. Ja, wir haben das auf der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt, wo es ein eigenes Panel gegeben hat, wo es auch um diese Frage ging, von Moritz Schularik und einigen anderen angestrengt. Ja, wie können wir die Ukraine weiter unterstützen und was macht es eigentlich mit der bundesrepublikanischen Gesellschaft? Denn das ist ja sozusagen das Unvollständige, was jedenfalls die Bundesregierung uns allen sozusagen vorgemacht hat, dass wir eine Zeitenwende haben können, dass sich aber nichts ändert. Das ist ja sozusagen die Fiktion, die da aufgebaut worden ist, die im Wesentlichen nur damit funktioniert hat, dass man eben dann gesagt hat, okay, wir machen das alles in Form von diesen berühmten Sondervermögen, also von bestimmten Schuldenfonds, die dann nicht zu den offiziellen Staatsschulden gerechnet werden, die aber ja nichtsdestotrotz Schulden sind. Und nachdem dann im Dezember jetzt das Bundesverfassungsgericht da reingegrätscht ist, ist es dann eben zu so einer Art, ja, musste man noch mal neu nachdenken. Und seitdem läuft diese Debatte. Und sie läuft natürlich berechtigterweise. Sie überlagert sich aber, und das wäre mein letzter Punkt, auch mit, ich sag mal, Beobachtungen, Warnungen und ordnungspolitischen Reformanliegen, die ohnehin formuliert werden. Ja, also wem Teile der Bundesregierung zu regulationsfreudig sind oder wem der Sozialstaat ohnehin schon viel zu stark gewuchert ist und jetzt muss man noch mal wieder eine neue Behörde mit 5000 Stellen aufbauen, angeblich um Bürokratie abzubauen. Das sind ja alles auch Einladungen dafür, für eine ordnungspolitisch grundierte Kritik, die sich jedenfalls nach meiner Beobachtung jetzt auch dieser historischen Formulierung bedient, ne, um dort sozusagen eine ganz bestimmte politische Agenda zu verbinden.
Ja, also die Aussage, ohne Sicherheit ist auch alles andere nichts, schwimmt ja da auch ein bisschen mit. Also man muss aufrüsten, beziehungsweise mit Russlands Militär mithalten, um sich zu verteidigen, um Freiheit, Demokratie und dann auch alle Errungenschaften, die das mit sich gebracht hat, wie zum Beispiel ein moderner Sozialstaat, überhaupt verteidigen zu können. Und dafür muss man erstmal zurückstecken. Ja.
Das
Was.
Interessante ist aber ja, dass wir jetzt gerade über Rüstung und Sozialstaat reden. Ja, wir könnten ja auch über Rüstung und die Wiedereinführung der Wehrpflicht reden. Das könnten wir auch machen. Ne?
Wir
Wird aber
könnten
genauso wenig gemacht,
über
wie man
Rüstung
über.
und Vermögenssteuer reden. Also
Genau, aber wir können auch
Finanzierung
über.
der Aufrüstung über höhere Besteuerung von Vermögenden.
Ja, wir haben auch über Ukraine-Krieg und Energiepreise gesprochen und wollten kein Tempolimit machen. Das ging in den Niederlanden in relativ kurzer Zeit, da hat man das gemacht. Tagsüber Tempo 100. Fühlt sich nicht gut an, wenn man da durchfährt. Tagsüber ist ziemlich langsam, aber meistens sind die Straßen eh voll. Ich will nur sagen, das sind ja auch alles Entscheidungen, die da getroffen werden. Und wenn man ein bisschen mehr darüber weiß, worauf das eigentlich verweist, dieses Kanonen statt Butter, dann kann einem dabei auch schon gelegentlich ein bisschen unwohl werden, wie das dann instrumentalisiert wird.
Mir wurde dabei sehr, sehr unwohl und wir kommen gleich auf dein Buch, aber ich wollte nochmal auf das zwei Sachen zu sprechen kommen, die du gerade angesprochen hast. Das Interessante ist ja dieses Narrativ beziehungsweise das Agenda-Setting, das man dann auch in dieser Talkshow gesehen hat, kommt ja dann von denjenigen, die in der Regierungsverantwortung sind oder die Macht haben. Das heißt, jemand wie Christian Lindner, der ebenfalls mit Herrn Füst in der Talkshow war, würde niemals darauf kommen zu sagen, also dann machen wir jetzt ein Tempolimit, um Energie zu sparen. Zum Beispiel, beziehungsweise um Benzin und Diesel zu sparen, um da etwas entgegenzusetzen gegenüber Russland im Kampf sozusagen um die Sicherheit des Westens und der Ukraine. Aber darauf würde er nie zu sprechen kommen. Und Herr Füst würde das sicherlich auch nicht tun. Das ist so die Frage, welche Interessen haben die Leute, die auch die politischen Entscheidungen treffen? Und die andere Sache ist, dieses Panel auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo dann das große Bild von Waffen gegen Butter gezeichnet wurde. Und da wurde ein längerer Zeitverlauf gemacht von 1870 bis 2022. Und da zeigt sich ganz deutlich, dass die Sozialausgaben im Laufe der Zeit bis 1962 unter dem waren, was die Militärausgaben waren im prozentualen Anteil vom BIP. Ja. Danach hat es sich erst umgedreht. In Deutschland ist, glaube ich, in den G7-Staaten ist der Referenzpunkt. Erst danach hat sich das umgedreht, dass mehr prozentual ausgegeben wurde für den Sozialstaat als für die Militärausgaben. Und da sieht man schon ganz deutlich, dass wenn wir hier von diesen G7-Staaten reden, bis zum Zeitpunkt 1962, also ein großer Teil dieses Zeitfaktors waren diese Länder noch nicht mal demokratische Länder, ja? Also wenn wir uns zum Beispiel auch auf Deutschland beziehen, dann ist es ein großer Teil erst Kaiserreich, kurz unterbrochen von Weimarer Republik, wo man dann sieht, die Sozialausgaben nehmen zu. Und dann natürlich das NS-Regime, wo man auch nicht gerade sagen kann, das ist ein demokratischer Staat, in dem auch darauf geachtet wird, dass zum Beispiel ein sozialer Ausgleich passiert. Also würde ich schon sagen, dass das zwar ein interessantes Bild ist, aber ein großes, das Big Picture ist es für mich ja nicht, weil wir reden ja hier von einer ganz anderen Situation in diesen Ländern, auch was die politische Situation angeht, wo ich sagen würde, also die, die Macht haben, entscheiden darüber, wofür das Geld ausgegeben wird. Aber die, die vielleicht ein Interesse an einem stärkeren Sozialstaat haben, haben gar keine politische Vertretung, die das tatsächlich umsetzt. Deswegen finde ich das ein bisschen schräg, wie man das auf der Münchner Sicherheitskonferenz als Big Picture dargestellt hat.
Naja, auch das hat natürlich, das ist catchy, ne? Also diese beiden Kurven einander gegenüberzustellen, hat eine ganz unmittelbare Evidenz. Die Aussage ist völlig klar in dem Moment, wo man draufschaut. Ich muss gestehen, ich habe mir diese Datenreihen jetzt nicht eingehender angeschaut. Ich weiß nur, dass solche langen Reihen immer problematisch sind. Das kann man immer auch dekonstruieren, man kann immer reinschauen. Was wird da eigentlich genau gemessen und wie wird hier verallgemeinert und was wird zum Sozialstaat oder zum Sozialbudget gerechnet und was nicht? Und je genauer man da drauf guckt, desto mehr merkt man, das ist alles gar nicht so eindeutig, wie diese Kurven das dann immer vermitteln. Ja, also da würde ich jetzt in die Methodendiskussion überhaupt nicht einsteigen wollen. Ich finde erstmal, diese Dinge sind alle legitim. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, über diese Wahlmöglichkeiten überhaupt eine offene Diskussion zu führen, denn die ist ja sozusagen ganz lange unterblieben. Und dass sie jetzt aufgekommen ist, würde ich unbedingt begrüßen. Ja, denn das ist sozusagen, wir sehen das ja jetzt gerade auch wieder, dass über das Einfrieren des Krieges nachgedacht worden ist. Ich bin auch da ja, ich bin Historiker, ich bin auch nur Zeitungsleser, ich habe keinen unmittelbaren Zugriff zum Berliner politischen Betrieb und mir fehlen da die Möglichkeiten einer wirklichen fundierten Urteilsbildung. Aber die Atmosphäre, die im Moment auch wieder im Raum schwebt, ist doch, naja, es wäre schon gut, wenn man irgendwie zu dem Status quo von davor zurückkommen könnte. Und wenn wir einfach so weitermachen könnten, wie zuvor. Das ist aber genau das Gegenteil von Zeitenwende. Und ich glaube, dass diese Dinge auch miteinander zu tun haben. Ja, das eine passiert dann nicht ohne das andere. Das eine ist vielleicht auch eine Reaktion auf das andere. Und insofern, ja, nicht bei allem Unbehagen über den sehr unzureichenden, oder ich sag mal, die problematischen historischen Analogien, die da gezogen werden, würde ich doch sagen, dass die Debatte als solche jetzt erstmal angemessen und unbedingt zu begrüßen ist.
Sehr gut. Also nur zum Nachschieben. Auch ich finde, dass das Einfrieren des Konflikts zum Beispiel überhaupt keine Lösung ist. Ich glaube, der Historiker kann bestätigen, dass eingefrorene Konflikte nicht für immer eingefroren bleiben und wir früher oder später das Problem dann wieder an der Backe haben. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht sozusagen lösen, dann wird der Krieg nur zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufflammen. Ob das dann in 2 Jahren oder in 20 Jahren oder in 200 Jahren ist, es wird jedenfalls wieder passieren. Kommen wir mal zu deinem Buch. Ich bin ja über diese Debatte über Kanonen statt Butter zu dem Buch gekommen. Das heißt, die Deutschen und der Nationalsozialismus, Wirtschaft und Konsum im Dritten Reich, ist erschienen im CH Beck Verlag, dort für 16,95 € in analoger Form zu haben. Aber es gibt das auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich stelle mal einen Link in die Shownotes. dort für einen günstigeren Taler zu haben. Und bevor wir ein wenig dazu kommen, welche Wirtschaftspolitik und Konsumpolitik eigentlich die Nazis so verfolgt haben, du als Historiker, welche Fake Facts gibt es zur NS-Wirtschaftspolitik, die dich besonders aufregen, aber die sich unglaublich vehement in der Allgemeinheit so halten? Also sowohl positiv wie auch negativ, was die Nazis getan haben in wirtschaftspolitischer Hinsicht.
Ich weiß nicht, ob die sich heute in der Allgemeinheit noch so halten, aber etwas, was in meiner Generation, also ich bin Jahrgang 1973, und meine Großeltern gehörten alle noch zu der Pimpfen-Generation sozusagen, die also mit dem NS-Staat als Hitlerjungen und BDM-Mädels sozialisiert worden sind, also so Geburtsjahrgänge mittlere 20er Jahre, Anfang der 20er Jahre. Und was ich aus dieser, ja, also aus den Opa-, Tanten-, Onkel-Familienkontexten, Geburtstagen, Feiern, was mir immer noch so präsent ist, ist dieses, ja, es war ja nun nicht alles schlimm im Nationalsozialismus. Hitler hat doch zumindest die Autobahn gebaut. Ja, also das ist so einer dieser zentralen Mythen, auch eine dieser wichtigen Apologien, dass man gesagt hat, es war ja nicht alles schlimm, was ja, wenn man das jetzt lebensgeschichtlich wendet, für die Generation meiner Großeltern ja auch verständlich war. Die waren damals junge Leute, die waren zum ersten Mal verliebt und haben alles Mögliche zum ersten Mal erlebt und haben auch viele schlimme Dinge erlebt. Und trotzdem kann man diese schöne Zeit im eigenen Leben ja nicht einfach abschütteln. Ja, und deswegen war da immer so eine komische Suche präsent nach den irgendwie doch auch guten Seiten. Und da gibt es noch viele andere Bestandteile, die auch auf solche Dinge verweisen. Ja, etwas, was mich bei der Recherche für das Buch eigentlich am meisten frappiert hat, war der Anstieg der Kriminalität während des Krieges. Das war mir also völlig neu, das war mir bis dahin überhaupt nicht präsent, weil das nämlich auch zu diesem Familienfeiern nach dem fünften Bier-Gerede gehört hat, dass man ja damals sein Fahrrad am Wirtshaus stehen lassen konnte und nach Hause gehen und das am nächsten Morgen abholen. Ja, also da herrschten noch Recht und Ordnung, das war sozusagen der Subtext. Ich sage mal, die polizeiliche Kriminalitätsstatistik der ersten Hälfte der 40er Jahre spricht dann eine ganz andere Sprache. Ja, also es wurde geklaut, was nicht nied- und nagelfest war, was ja auch logisch ist, wenn überall Knappheit herrscht, wenn man alles nur auf Karten kriegt, dann entstehen eben auch bestimmte Anreize, um sich einfach dann auch vielleicht auf illegalem Wege das Leben ein bisschen leichter zu machen. Also das sind nur zwei Beispiele. Es gibt eine ganze Reihe weiterer solcher Mythen über den NS-Staat, die doch relativ zählebig gewesen sind. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil man ja immer auch das eigene Älterwerden mitreflektieren muss. Ich merke das immer, wenn ich mit den Studis in der Vorlesung oder im Seminar spreche. Dann sehe ich manchmal in solche ausdruckslosen Blicke und denke mir, ja, jetzt bist du der alte Mann, der von früher erzählt. Deswegen weiß ich nicht, ob das heute tatsächlich noch so präsent ist. Ja, da bin ich ein bisschen vorsichtig.
Adolf Hitler wurde am 30.01.1933 Reichskanzler. Wie stellte sich die Situation für dann die untergegangene Demokratie dar? Und was waren die ersten auch wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die die Nazis dann durchführten?
Naja, man muss sich nochmal die Ausgangslage vor Augen führen. Der Zeitpunkt war für Hitler eigentlich ein sehr günstiger. Ja, aber das Big Picture sozusagen, das besteht ja erstmal aus der Weltwirtschaftskrise. Und das kann man gar nicht stark genug betonen, finde ich. Das ist die schwerste Wirtschaftskrise des gesamten Jahrhunderts. Das ist also nicht irgendein Konjunkturabschwung, der da passiert ist, sondern das ist eine historisch beispiellose Krise. 2008, 2009 sind immer wieder auch Vergleiche zur Weltwirtschaftskrise angestrengt worden. Das mag im globalen Maßstab vielleicht, was die Zahl der Betroffenen angeht, stimmen. Aber wenn man jetzt auf Deutschland schaut oder auf Nordamerika oder so, dann muss man nüchtern sagen, das ist historisch beispiellos und auch die Massenverarmung, die diese Krisenjahre mit sich gebracht haben, das ist also in allen Dimensionen historisch beispiellos. Es hat noch keinen wirklichen oder kein Sozialstaat gegeben, der mit diesem Ausmaß dieser Krise, mit dem Ausmaß auch der Arbeitslosigkeit, der Obdachlosigkeit, all dieser Dinge, irgendwie hätte umgehen können. Und was man eben wissen muss, ist, dass der Tiefpunkt dieser Krise im Sommer 1932 im Grunde durchschritten war. Die hat zwei Wellen gehabt, ist jetzt hier gar nicht so wichtig, weil da eben noch eine Finanzkrise mit zugekommen ist, also eine Bankenkrise. Das hat diese Krise nochmal sehr, sehr deutlich verschärft. Und in Deutschland jedenfalls war der Tiefpunkt im Sommer 32 und seit Herbst, also ungefähr September, Oktober 32, hat es diese berühmten Frühindikatoren gegeben, die schon darauf hingedeutet haben, dass es eine konjunkturelle Besserung gibt. Das heißt, vieles von dem, was der NS-Staat oder was dem NS-Staat oder der Person Hitlers dann zugeschrieben worden ist an wirtschaftlichen Erfolgen, ist denen eigentlich erstmal in den Schoß gefallen. Oder ist von denen weiter unterstützt worden, war aber als strukturelle Entwicklung eines neu ansetzenden Konjunkturaufschwungs schon da. Noch weiter zugespitzt, ja, die ersten Unternehmen, die jetzt wieder investiert haben oder neue Leute eingestellt haben, die haben eben auch davon profitiert, dass die Löhne so stark gesunken waren, dass die Preise so stark gesunken waren. Und das ist aber alles nicht Hitler zugeschrieben worden, sondern war sozusagen, ja, das waren Belastungen, die man auf die Regierung Brüning und auf die Weimarer Republik attribuiert hat. Und die Nazis haben natürlich alles getan, um genau diesen Eindruck auch weiter zu verstärken, dass also alles Gute von ihnen kommt und dass alles Schlechte vor dem 30. Januar 1933 passiert sei.
Alles Schlechte kam sozusagen von der Demokratie.
Die Regimezeit oder die Systemzeit, so hat man das damals genannt. Regime ist nicht richtig, Systemzeit. Und dann muss man sagen, hat der Hitler und viele Leute in seiner Umgebung haben natürlich auch eine ganz ausgeprägte Antenne dafür gehabt, ein Empfinden dafür, dass am Ende gerade ihre eigene Macht ganz entscheidend von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängt. Ja, also ob die Arbeitslosenzahlen schon sinken oder steigen, das ist auch heute immer eine hochpolitische Frage, weswegen wir im Moment überhaupt kein ökonomisches Krisenbewusstsein haben, weil zum Beispiel die Arbeitslosenentwicklung nicht so ist, dass sie irgendjemand alarmieren würde. Damals ist aber eben sehr, sehr intensiv darauf geschaut worden, dass man Arbeitslosigkeit bekämpft. Wobei man eben auch da schon sehen muss, die eigentliche Präferenz hat schon seit den ersten Tagen nach dem 30. Januar 1933 vor allem auf der Aufrüstung gelegen, also auf der Vorbereitung des nächsten Krieges. Und das, was da an Arbeitsbeschaffungsprogrammen gemacht worden ist, das sind alles Entscheidungen gewesen, die vor Hitler zunächst gefällt worden sind. Ja, da kamen eigene Programme des NS-Staates dann später noch dazu, aber die ersten Programme, die dann auch wirksam geworden sind, die hat noch das Kabinett Schleicher auf den Weg gebracht, Anfang Januar, sodass Hitler da erstmal gar nichts machen musste. Er konnte erstmal abwarten und gucken, dass er eben aus diesen Arbeitsbeschaffungsmillionen dann schon einen erheblichen Anteil dann direkt in Richtung Reichswehr umgelenkt hat, also für die Aufrüstung. Ja, man kann das dann sehen, dann ist die Angst vor dem Winter 33, 34 da. Da hat man also Angst, dass die Arbeitslosigkeit wieder steigt. Dann gibt es diese im Sommer und im Frühherbst verabschiedeten Reinhardt-Programme. Zwei an der Zahl, die zielen vor allem, ne, aufs Handwerk, Bauhauptgewerbe, Dachdecker, Maurer, also alle die Gewerke, die sehr, sehr wetteranfällig sind und wo in der Tendenz dann eben, wenn da das Geschäft schlecht läuft, da die Arbeitslosenzahlen womöglich wieder hochgehen würden. Also da hat der Staat dann nochmal nachgesteuert, eben weil man genau wusste, wir müssen jetzt mit besseren Zahlen und mit einer besseren Lage durch diesen Winter 33, 34 durchkommen, und das ist auch gelungen.
Was interessant ist, also fand ich gleich zum Anfang deines Buches, ist, nach der Machtübernahme kommt es gleich zu Gewaltexzessen. Sowohl, also wirklich körperliche Gewalt mit mehrfachen Todesfolgen, die die Anhänger der NSDAP begehen, die SA und die SS. Es gibt Angriffe und Boykotte gegen Kaufhäuser. Da meine erste Frage: Was hatten die Nazis gegen Kaufhäuser?
Die Nazis hat es ja so nicht gegeben. Ja, die Frage ist ja immer, was ist das eigentlich? Also auch ja, Hitler ist ja lange nicht die unumstrittene Führungsfigur gewesen. Es hat Alternativen gegeben, auch personelle Alternativen. Noch Anfang Januar 1933 war das nicht klar, dass der Hitler da das Rennen macht. Und mit ihm auch seine Vorstellung davon, was der Nationalsozialismus sein soll. Es gab andere, die hatten sehr viel stärker sozialistische Vorstellungen. Es hat sehr viel stärker antikapitalistisch gestimmte Nationalsozialisten gegeben, die dann aber von Hitler, Göring und solchen Leuten im ersten Halbjahr 33 sehr, sehr systematisch ausgebootet worden sind, weil sie genau gemerkt haben, gegen den Widerstand der Wirtschaft, der Unternehmen, können wir das, was wir eigentlich als Politikziel haben, nämlich diesen nächsten großen Krieg zu führen, dafür brauchen wir diese Leute. Ja, wir können nicht ohne die Unternehmen uns für den nächsten Krieg vorbereiten. Also ist es schön, dass da irgendwelche Quartalsirren sagen, wir müssen die alle enteignen oder wir müssen überall überzeugte Nationalsozialisten in Führungsämter bringen, und dann merkt man aber, die sind alle, die wären mit einem Kiosk überfordert gewesen, den wirtschaftlich zu betreiben. Wie sollen sie jetzt ein Unternehmen betreiben? Also all diese Erfahrungen werden ja in der Praxis gemacht, und das kann man tatsächlich dann ab Mai 33 auch sehen, wie Hitler, Göring und einige andere dann eben genau diese sehr stark antikapitalistisch gestimmten Leute kalt stellen. Ja, also diese Tradition gibt es seit den frühen 20er Jahren, dass man eben sagt, die Kaufhäuser sind das Symbol für eine Form von Kapitalismus, die etwas zerstört. Eine gute, gesunde Ordnung, ja, eine mittelständische Ordnung, eine kleinräumige Ordnung, wo jeder sein Auskommen hat. Ja, der Krämer an der Ecke, der seine Kundschaft noch persönlich kennt. Das ist eine sehr stark rückwärts gewandte Ideologie gewesen in diesen Teilen des NS-Staates. Und das überlappt sich auch mit diesen Blut- und Bodenvorstellungen, mit der Agrarromantik. Da gibt es ja sehr viele solche ja, an der Nahrung orientierte Vorstellungen des Wirtschaftens, ja, dass alle irgendwie ein gerechtes Auskommen haben müssten. Und da sieht man eben auch sozusagen diese, ja, das überlappt sich dann auch mit dem Rassismus und Antisemitismus, dass man dann eben sagt, ja, das sind Juden, die das durcheinander gebracht haben, dieses vormoderne Gleichgewicht, das schaffende Kapital versus das raffende Kapital, wobei die Juden das raffende verkörpern, die Banken, die Börse, Wall Street. Das ist sozusagen, das läuft alles in eins, und es gibt Zitat, ich weiß nicht mehr von wem, aber der sinngemäß 33 gesagt haben muss, es ist uns egal, ob Hermann Tietz, Oskar Tietz, Karstadt, Woolworth, ein Jude ist wie der andere. Ja? Und nicht jedes Unternehmen, was da genannt worden ist, war tatsächlich in jüdischer Hand. Was aber doch für viele dieser großen Kaufhauskonzerne, die ja anders waren, als wir das heute wahrnehmen. Wir kennen das jetzt seit 30 Jahren nur noch im Krisenmodus. Aber diese Konsumtempel der Weimarer Zeit und dann auch der 30er Jahre in den großen Städten, das sind ja auch hochattraktive Orte gewesen, an die man eigentlich gerne gegangen ist. Da spielt auch Neid eine Rolle. Und das sind eben die Kaufhauskonzerne, ne? Hermann Tietz, Hertie, Oskar Tietz, Kaufhof. Karstadt ist noch bekannt, und es gibt noch ein paar weitere. Und die alle sind durch diese Boykottandrohungen dann durch den NS-Staat, auch durch steuerpolitische Entscheidungen, noch zusätzlich in Schwierigkeiten gebracht worden. Die waren eh alle angeschlagen durch die Weltwirtschaftskrise. Und was man dann eben sehen kann, im April bringt man sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten und im Juni rettet man sie mit einer staatlichen Bank, mit Hitlers Placet, weil man merkt, das würde ganz schön viele Leute arbeitslos machen. Was man aber eben auch macht, ist, die jüdischen Besitzer aus den Konzernen rauszudrängen.
So ist das. Also, was wir heute haben, ist ja Amazon. Man kriegt ja alles, wenn man das da bestellt, und zwar an die Haustür geliefert. Das war natürlich in den 20er und 30er Jahren was völlig Neues, dass man solche großen Gebäude hat, wo man gefühlt hingehen konnte und alles bekam, was man wollte. Und nicht einfach nur im Krämerladen, wo es ein bisschen Butter und Milch und vielleicht Mehl und ein oder andere
Es geht
Kleinigkeit
noch
gab.
weiter zurück, ne? Es geht noch bis auf die 1890er Jahre zurück und es hat auch was stark Emanzipatorisches. Kaufhäuser sind auch Orte, sind die ersten Orte, wo Frauen allein, ohne männliche Begleitung in der Öffentlichkeit, jedenfalls bürgerliche Frauen, ohne gegen Anstandsregeln zu verletzen, hingehen dürfen, ja? Wo sie sozusagen diese häusliche Sphäre verlassen dürfen. Diese Dinge darf man nicht unterschätzen. Ja, also auch da dieser antimoderne Impuls, der da in diesem Zorn auf die Kaufhäuser steckt, der hat natürlich auch mit solchen emanzipatorischen Dingen was zu tun.
Du hast es ja schon angesprochen, dass auf einmal dann die Ideologie geschlagen wird vom Pragmatismus, als es darum ging, dass zum Beispiel Kaufhäuser wie von Rudolf Karstadt dermaßen unter dem Boykott leiden, dass bis zu 20.000 Beschäftigte des Unternehmens davor stehen, ihren Job zu verlieren. Und wie wir vorhin schon gelernt haben, ist das etwas, was sowohl Hitler als auch die NSDAP dann in ihrer Machtsicherheit sozusagen gefährden, weil soziale und wirtschaftliche Stabilität ist das Allerwichtigste, um erstmal die eigene Macht zu garantieren. Und wenn 20.000 Leute auf einmal arbeitslos werden, ist das in Gefahr. Also gibt man dieser Karstadt AG und den Warenhäusern Rettungskredite, aber die Ari Isierung der deutschen Wirtschaft schreitet nichtsdestotrotz natürlich voran. Meine Frage nochmal, also war das grundsätzlich so, dass der Pragmatismus die Ideologie geschlagen hat, oder hat man da so eine Art Symbiose gefunden, dass man Ideologie und Pragmatismus dann mit der Wirtschaftspolitik verbunden hat?
Ich glaube, die Frage hat sich für die Akteure damals so überhaupt nicht gestellt. Ja, man muss sich diese Situation im Frühjahr 33, und dann komme ich jetzt aber auf die Gewalt nochmal zurück, die muss man sich ja möglichst im Konkreten vorstellen. Ich bin sehr dagegen, dann immer in abstrakter die Ideologie und so weiter. Das kann man immer schön machen, aber es ist viel nützlicher, auf konkrete Ereignisse zu schauen und was wir eben in vielen, vielen konkreten Fällen beobachten können, ist, dass dort in einem Teil der NS-Bewegung eine große Unzufriedenheit ist, weil die glauben, von Hitler und seinen Leuten um die vollständige Revolution gebracht worden zu sein. Ja, das ist gerade in der SA-Führung weit verbreitet und es ist natürlich auch eine Wut bei all denjenigen, die jetzt kaltgestellt werden wegen dieses Pragmatismus. Und hat eine große Überlappungszone mit denjenigen, die tatsächlich diese Gewalt ausüben, weil sie alte Rechnungen offen haben, weil sie es können. Ja, das ist ja, man muss ja auch sagen, wen trifft die Gewalt? Es sind Kommunisten, Sozialdemokraten, auch sozialkatholische Aktivisten, Politiker, ja, also all diejenigen, die versucht haben, den Weimarer Staat gegen das Anrennen der Extreme sozusagen auch offensiv durchaus zu verteidigen. Ja, da gab es alte Rechnungen, die zu begleichen waren und die wurden sehr, sehr blutig beglichen. Und gleichzeitig ist auch klar, dass diese Gewalt bis zu einem gewissen Punkt nützlich war für die Durchsetzung einer neuen Ordnung. Das kippt aber im Mai, Juni so stark, dass der Hitler merkt, wenn wir jetzt da nicht bremsen, was die Willkür, Gewalt, Enteignungsversuche, ja, in so einer Situation ist plötzlich alles möglich. Und dann merkt man, aus allen Ecken kommen jetzt Beschwerden von Leuten, die sagen, ja, Mai, wir sind eigentlich für euch und wir würden euch sogar auch Geld geben, um euch zu unterstützen, aus Unternehmerkreisen Reisen zum Beispiel. Aber wie sollen wir das machen, wenn bei uns am Montag der eine SA-Trupp auf der Matte steht, am Mittwoch kommt die NSBO, die Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, am Freitag kommt der SS-Sturm, am nächsten Montag ein anderer SA-Sturm und die haben alle eine Liste dabei mit Leuten, die jetzt eingestellt werden müssen. Und wir müssen überhaupt keinen einstellen, weil wir haben gar keinen, ja, die Wirtschaftslage lässt das gar nicht zu. Wir würden was tun für euch, aber wer ist denn eigentlich derjenige, auf den wir jetzt hören müssen? Also solche Erfahrungen werden da reihenweise gemacht. Und in dieser Situation fängt der Hitler an, sich da von dieser Gewalt, der offenen Gewalt, zu distanzieren, weil er genau merkt, sie schadet ihm. Denn dieses, das ist immer noch eine Koalitionsregierung, es gibt immer noch alte Machtzentren, ja, etwa die Reichswehr und so weiter. Und das zieht, dieser Konflikt zieht sich ja dann eben bis zu diesem sogenannten Röhmputsch im Sommer darauf, bleibt der in der Schwebe, und wird nicht endgültig entschieden. Und erst mit dem Mord an der SA-Führung, und einigen weiteren alten Rechnungen, die da beglichen werden, ist dann tatsächlich diese Phase der Machteroberung tatsächlich beendet. Und in dieser Phase der Machteroberung ist die Wirtschaft wichtig. Ja, Arbeitslosigkeit habt ihr das schon genannt. Aber natürlich nicht zentral. Ja, sie ist wichtig, aber nicht der einzige Punkt. Es gibt auch noch andere Machtmittel, die genauso wichtig sind. Die soll man mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Und doch finde ich, kann man das sehr schön sehen, schon auch zeitgenössisch, dass die Frage, wie man sich wirtschaftlich da durchlaviert, schon immer auch von denjenigen, die das da zu steuern haben, als ein Gradmesser des eigenen Erfolges oder Misserfolges gesehen wird. Das ist schon im ersten Jahr sichtbar und es wird im Laufe der 30er Jahre immer deutlicher sichtbar. Das ist eine. Das andere ist, um nochmal auf die Frage Ideologie oder nicht, zurückzukommen, das andere ist ganz wichtig. Es gibt Sachzwänge, die hebelt keine Ideologie aus. Ja, und das ist für die gesamte Zeit des NS-Staates ist der entscheidende Sachzwang die Frage, wie eigentlich die Devisenversorgung ist, wie der Außenhandel läuft, und wie man mit der Auslandsverschuldung umgeht, also mit in der Interaktion mit den Teilen der Ökonomie und der Welt, die man nicht unter Kontrolle hat. Ja, amerikanische Gläubiger lassen sich von der SA nicht einschüchtern. Ja, das ist ein ganz fundamentaler Unterschied. Und diejenigen, die in London sitzen, auch nicht. Und ja, also und das kann man ganz deutlich sehen, diese Zahlungsbilanzkrise, in der die deutsche Außenwirtschaftspolitik schon seit der Weltwirtschaftskrise steckt, die führt ständig zu Zwängen. Wenn das gewünscht ist, kann ich das auch noch ein bisschen ausführlicher erklären, aber und die stärkt eben diejenigen Leute, die damit überhaupt klarkommen. Das sind Technokraten. Ja. Das ist kompliziert. Das ist eine Materie, die führt auch heute noch dazu, dass die Hälfte der Vorlesung sofort in den Schlaf sinkt, wenn ich versuche, das zu erklären. Aber sie sind extrem wichtig. Und das kann man eben sehen. So der Aufstieg einer Figur wie Hjalmar Schacht zum Beispiel zu einer bis jedenfalls 1937, 38 absolut zentralen Figur in allen Wirtschaftsfragen, die hat damit zu tun, dass er als Reichsbankpräsident genau darüber steuern kann. Ja, wer bekommt Devisen, also Dollar und Sterling? Wer bekommt die Möglichkeit, Dinge aus dem Ausland zu importieren? Das ist genau das, ja, Kanonen oder Butter. Sollen also Dinge importiert werden, wenn alles knapp ist, ja, die Devisen sind knapp, soll also jetzt das importiert werden, was der Rüstung nützt. Das ist in der Tendenz das, was dazu führt, dass die Menschen schlechtere Lebensmittel haben, schlechtere Klamotten, dass die Preise steigen. Also total unattraktiv, jedenfalls für die Stimmung zu Hause, nützt aber der Rüstung. Oder soll man das importieren, was gut für die Stimmung ist? Also schöne Baumwolle, Sojabohnen als Kraftfutter für die Viecher, damit man ja, damit der Preis für das Schnitzel nicht steigt, und so weiter und so weiter. Diese Entscheidungen, die werden nicht irgendwo gefällt, sondern sie werden von Anfang an politisch gefällt. Und derjenige, der über diese Entscheidungsressourcen verfügt, der hat eine extreme Machtposition. Und Hjalmar Schacht ist jemand, der kein Ideologe ist. Der hat natürlich auch Überzeugung gehabt. Aber das ist jetzt nicht der Musternazi, den man sich so gemeinhin vorstellt. Und der versucht, bestimmte Ziele des NS-Staates zu fördern. Und bei anderen steht er aber sehr stark auf der Bremse. Und solche Technokraten haben schon im Frühsommer 1933 weit mehr Einfluss als die Adrian van Rentels und wie die alle heißen, die gedacht haben, sie können jetzt eine neue Wirtschaftsordnung schaffen.
Wann gab es denn diese konkrete Entscheidung, die Wirtschaftspolitik so auszurichten, dass es prioritär Richtung Kanonen und Aufrüstung geht, statt der besagten Butter?
Naja, die Entscheidung hat der Hitler schon Anfang Februar 1933 gefällt. Also ich habe das
Also es stand von
gerade.
vornherein fest.
Ja, das ist völlig klar. Es gibt keine, also in der älteren Geschichtsschreibung über den NS-Staat gibt es ja so Vorstellungen davon, dass man da erst so eine zivile Phase gehabt habe und dann macht man solche Blitzkriege und so. Ne? Also das sind auch Ideen, die ganz stark von Albert Speer und solchen Leuten mit dann auch popularisiert worden sind in seinen Erinnerungsbüchern und so. Das wissen wir heute alles sehr viel genauer und sehr viel besser und können einfach sagen, ja, nee, das ist ja, das, was da an Krisenüberwindung passiert, also im Sinne der Arbeitsbeschaffung zum Beispiel und auch dieser ganzen konsumpolitischen Programme, ob das jetzt die Ehestandsdarlehen sind oder einige andere Dinge mehr, die haben alle nicht so ein großes wirtschaftliches Gewicht wie die Dinge, die schon pro Aufrüstung seit Februar 1933 gemacht worden sind.
Was waren denn die konkreten Folgen dieser Wirtschaftspolitik jetzt für die deutsche Bevölkerung? Also wie standen sie sozusagen dann, sagen wir mal, 1938 da?
Naja, das ist ja immer erstmal interessant, sich vor Augen zu führen, was das eigentlich konkret bedeutet. Ja, also wenn ich also 1933 die Aufrüstung fördere, dann ist das für einen Teil der Wirtschaft auch nichts anderes als ein staatliches Konjunkturprogramm. Ja, also wenn der Staat mehr Schulden macht und dieses Geld dann in tolle neue Panzer oder super Flugzeuge investiert und was man da alles gekauft hat, dann ist es für die Aluminiumindustrie, für die Stahlindustrie, für die Maschinenbauindustrie, für die metallverarbeitende Industrie und für viele weitere Bereiche, die da dranhängen, ist es erstmal ein großes Konjunkturprogramm, was es so während der Weltwirtschaftskrise gar nicht gegeben hat. Also, und wenn man jetzt zum Beispiel den Krisenverlauf sich anschaut, dann sieht man eben auch, dass der NS-Staat wahnsinnig schnell aus der Weltwirtschaftskrise rauskommt. Und schon Mitte der 30er Jahre wieder in fast Vollbeschäftigung und am Ende der 30er Jahre in Überbeschäftigung, also akuten Arbeitskräftemangel in allen Dimensionen, nicht Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel, hineinrauscht, während in den USA zum Beispiel, wo man eine ganz andere Politik fährt, die Arbeitslosigkeit im Grunde bis 1940, also bis auch dort dann die Rüstungswirtschaft einsetzt, auf dem hohen Niveau der frühen 30er Jahre verharrt. Ja, also, und das heißt, für die konkrete Wirkung auf den Arbeitsmarkt zum Beispiel macht es erstmal gar keinen großen Unterschied, alle Anstrengungen eigentlich für die Rüstung da sind. Ja, man kann das dann also von der Propaganda ganz wunderbar verkaufen, dass man eigentlich die Arbeitsschlacht, so hat man das damals genannt, schlägt. Ja, und dann kommt auch der von mir vorhin erwähnte Autobahnbau ins Spiel. Auch da weiß man heute, der hat nie wirklich so viele beschäftigt, wie man sich das erwünscht hat. Und der hatte auch bei der Überwindung der Arbeitslosigkeit einen völlig nachrangigen Effekt. Und was man heute aus empirischen Studien weiß, ist, dass diese ganzen Notstandsarbeiten, die durchgeführt worden sind, also dass man irgendwo Moore trockengelegt hat und Talsperren gebaut hat und solche Projekte, dass die hochgradig unbeliebt waren, selbst bei denjenigen, die lange schon arbeitslos gewesen sind, weil man dort extrem schlecht bezahlt war, sehr lange Arbeitszeiten, körperlich harte Arbeit hatte und sehr viele Menschen waren einfach auch physisch so geschwächt durch die Krisenjahre, dass die das nicht gut vertragen haben, diese Form von Arbeit. Also das ist längst nicht so populär gewesen, wie Propaganda das hingestellt hat.
Ja,
Dann.
also du schreibst ja, Entschuldigung, ich grätsch da mal kurz rein, du schreibst ja in deinem Buch auch, dass unter anderem die Menschen, die zu diesen Notstandsarbeiten herangezogen werden sollten, von ihrem Lohn auch Schäden an den eigenen Arbeitsgeräten etc. bezahlen sollten. Und dann gab es zum Teil auch Weigerungen, sich an dieser Notstandsarbeit mit zu beteiligen, sodass teilweise Leute dann auch zum Arzt gegangen sind, was dazu führte, dass fast die Hälfte der Personen, die herangerufen wurden, dann mit einem Ärztetest kamen und sagen, wir sind gar nicht körperlich in der Lage, das zu tun. Und hier noch kurz zur Ergänzung, warum ich gefragt habe, also wie sah das denn dann auf dem Papier aus? Für die arbeitende Bevölkerung in Deutschland hast du ja sehr gut ausgeführt. Also auf dem Papier sah das alles ganz toll aus. Es gab dann halt Vollbeschäftigung. Aber wenn man sich das genauer angeguckt hat, also besser verdient hat man nicht zwangsweise. Also es ging einem faktisch nicht wirklich besser. Und da zitiere ich kurz aus seinem Buch: Das Beispiel des Reichsnährstandes zeigt, wie stark und wie früh die Preise politisch manipuliert wurden. Auch geben die Durchschnittswerte vorwiegend Auskunft über das Pro-Kopf-Einkommen, nicht aber über die Gesamteinkommen der Haushalte, zudem auch die Einkünfte erwerbstätiger Ehefrauen oder älterer Kinder beitrugen. Solidere Indikatoren deuten ebenfalls an, wie lange der Lebensstandard der Deutschen trotz des Aufschwungs auf dem Niveau der Krise verharrte. So starben Deutsche in den 30er Jahren früher als ihre Altersgenossen in anderen europäischen Ländern. Und die Körpergröße der Kinder blieb geringer, was direkt Rückschlüsse auf die Qualität der Ernährung ermöglicht. Objektiv ging es den Deutschen schlechter als den Franzosen, Briten und erst recht als den Amerikanern. Auch gemessen an ihren eigenen Lebensstandards, den sie 1928 auf dem Höhepunkt der kurzen Prosperität der Weimarer Republik schon einmal erreicht hatten, waren die Lebensumstände im vermeintlichen Wirtschaftswunder des Dritten Reiches karg. Also man lebt wahrscheinlich, also die NSDAP hat von einem Mythos gelebt.
Nein, das ist komplizierter. Und da streiten die Gelehrten auch schon seit vielen, vielen Jahren drüber. Und das hat damit zu tun, dass man im Grunde zwei Positionen einnehmen kann. Ja, also zum einen haben wir also diesen Kickstart aus der Krise, den ich gerade schon geschildert habe, der international bewundert wird. Ja, es kommen also ganz viele Beobachter aus Amerika und es gibt Leute, die im Exil gelandet sind. Wenn man die Berichte der Exil-SPD liest, die ja so ein Nachrichtennetzwerk da betrieben haben, die sogenannten SuPaD-Berichte aus Prag, dann sieht man, dass die, je länger der NS-Staat regiert, umso verzweifelter werden, weil das alles nicht so eintritt, wie sie sich das erhofft haben. Ja, also den Deutschen geht es besser und sie merken, die Stimmung ist gut, auch unter den Arbeitern. Und diese Verelendung, die man aus der Weltwirtschaftskrise gekannt hat, die wird also jetzt auf eine Weise überwunden, dass das dem System einfach Sympathien einträgt. Und das ist für alle diejenigen, die dagegen sind, natürlich, da leiden die fast physisch drunter. Ja, also man kann das in diesen Berichten ganz, ganz wunderbar sehen. Und in diesem Kontext, also der Berichterstattung des Exils über den NS-Staat, da entsteht eben auch dieser Begriff des Wirtschaftswunders, der ist da zum ersten Mal geprägt worden. Das ist also nicht Ludwig Erhard mit der dicken Zigarre, das Wirtschaftswunder und so weiter, sondern zum ersten Mal wird dort von einem Wirtschaftswunder gesprochen, weil die deutsche Wirtschaft so stark von der Krise Anfang der 30er Jahre gebeutelt war. Es sind nur die USA und Deutschland, die so stark von der Weltwirtschaftskrise getroffen sind. Keine andere Ökonomie auf der Welt ist so stark in Mitleidenschaft gezogen wie diese beiden. Und jetzt, 4, 5 Jahre später, geht es den Deutschen schon wieder so viel besser. Ja, das ist die eine Sichtweise. Und es gibt viele Indikatoren, die das auch statistisch dann stützen. Ja, man kann natürlich dann sehen, wenn alle wieder Arbeit haben, dann haben sie mehr Möglichkeiten, Geld auszugeben, sie verdienen auch mehr. Und vor allem ist das auch erstmal eine relative Stabilität über 5 Jahre. 6 Jahre, die man da beobachten kann. Es geht also relativ kontinuierlich über 5, 6 Jahre aufwärts. Und der Erfahrungshintergrund der Deutschen ist ja eben dieses Desaster der Krisenjahre gewesen. Ja, also da ist erstmal eine große Zufriedenheit da. Das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise, die hat genauso viel Begründung. Die Zahlen hast du gerade schon genannt. Ja, wenn man das jetzt objektiv ins Verhältnis setzt, dann stellt man eben fest, dass es trotz dieses Aufschwungs aber das Problem gibt, dass mehr Wohlstand hätte entstehen können, wenn nicht so viele Ressourcen in die Rüstung geflossen wären. Sehr viel mehr Wohlstand. Und dass das objektive Niveau dieses neuen Wohlstands, mit dem alle so glücklich sind, schön, jetzt habe ich so eine Blase produziert.
Ich war das nicht.
Jetzt ist mal, anscheinend kann Zoom das. Ich versuche jetzt gar nicht irgendwelche anderen Symbole zu machen. Vergleicht man das Einkommensniveau, und dazu gibt es dann eben eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und die Statistik und so weiter, dann sieht man eben, ja, dass das in den USA doppelt so hoch ist und dass das auch verglichen mit Frankreich und Großbritannien immer noch die Deutschen irgendwie auf einem Niveau sind von 60 oder 70% von dem, was dort üblich und normal ist. Man kann auch ganz wunderbar zeigen, was Lebensmittel, Alltagsgegenstände, was die für hohe Preise haben am Ausgang der 30er Jahre. Also wenn man das dann in Kaufkraftparitäten umrechnet, also wie viel Zeit muss man arbeiten nach dem laufenden Durchschnittsstundenlohn, um etwas zu kaufen, dann kommt man zu absurden Ergebnissen und stellt fest, ja, für einen Pfund Speck muss man irgendwie 1,5 Stunden arbeiten oder so. Und wenn man das heute umrechnet, dann müsste sowas eben 25 € kosten oder 30 € für einen Pfund Speck. Ja? Also ähnliche Preise für einen halben Liter Bier. Und also da gibt es viele, viele Indizien, die sehr deutlich zeigen, dass, dass ein, wie du gerade auch gesagt hast, ein sehr karges, dass man sich auch schwer tut, damit das als Wohlstand zu bezeichnen. Und dann kommen noch hinzu, dass diese Steuerungsversuche und auch die Steuerungsnotwendigkeit von Schacht und all den anderen natürlich in dem Maße, in dem sie die Ressourcen in die Rüstung lenken, dazu beitragen, dass andere Dinge weniger attraktiv werden, dass weniger verfügbar ist. Und es führt immer wieder auch in Versorgungskrisen. Und in genau dem Zusammenhang einer solchen Versorgungskrise ist dann eben auch zum ersten Mal offensiv nach außen von dieser Alternative Kanonen statt Butter die Rede, und zwar in der Weise, dass man sagt, ja, wir wollen das. Wir wollen uns für den Krieg wappnen. Das ist der Moment, in dem der NS-Staat der eigenen Bevölkerung gegenüber sagt, was er will. Und es beginnt bei Goebbels im Januar, Neujahrsansprache, Januar 36, dass er sagt, ja, das ist dann jetzt so. Davor hat es in der Vorweihnachtszeit Hausfrauen gegeben, die sich auf den Märkten geprügelt haben, weil es nicht genug Eier zu kaufen gab. Da fehlte Brot. Also wir reden nicht über irgendwelchen Luxuskonsum, an dem es gemangelt hat, sondern diese Knappheiten, die sind im Alltag da schon auch jenseits der Preise, auch in der Verfügbarkeit sehr, sehr deutlich spürbar gewesen. Und wenn man jetzt nochmal wieder den Bogen zu Clemens Fuest schlägt, dann merkt man eben auch, was daran schief ist. Also wir
Ja.
reden nicht über ein bisschen weniger Sozialstaat, sondern wir reden über die Frage, ob wir Grundnahrungsmittel einkaufen können oder nicht. In dem Zusammenhang ist zum ersten Mal jedenfalls von Politikern mit Kanonen statt Butter argumentiert.
Ich habe da mehrere Punkte. Du schreibst ja auch sehr gut in deinem Buch, wie diese politische Entscheidung für Kanonen dazu führt, dass Rohstoffe fehlen, die man eigentlich nutzen könnte, um zum Beispiel an der Wohnungskatastrophe im NS-Reich was zu tun. Also es war ein erheblicher Wohnungsmangel, Überbelegung, ja, teilweise völlig marode Bausubstanz, abrissgefährdet, beziehungsweise eigentlich hätte man das alles platt machen müssen. Aber aufgrund der Tatsache, dass sich das NS-Regime dafür entschieden hat, in die Rüstung und Aufrüstung zu investieren und die knappen Ressourcen, die man hatte an Rohstoffen, in diesen Wirtschaftszweig zu stecken, hat dazu geführt, dass man halt an anderer Stelle dann nichts in die Wohnungsbaupolitik investieren konnte. Und Ein anderer Punkt ist noch, ich glaube, gerade weil man diese wirklich katastrophalen, instabilen Jahre hatte und diese wirklich furchtbare Weltwirtschaftskrise, ist es überhaupt nur möglich zu erklären, warum man diese relative Stabilität als Bevölkerung, selbst wenn es karg war, als Wirtschaftswunder noch sich verklären konnte, ja, weil man hat, also man hat wirklich von einer katastrophalen Lage zu einer Stabilität gefunden und das hat schon gereicht. Also an
Ja,
dem Punkt
da kommt
jedenfalls.
dann bei den Historikern dieser ominöse Erfahrungsbegriff immer ins Spiel, ne? Also das ist etwas, was in den letzten Jahren viel gemacht worden ist und was ich in diesem Buch auch versucht habe. Das ist schwierig. Ich habe versucht, viele Tagebücher zu wälzen und Ego-Dokumente zu finden von den normalen Deutschen, wie sie da über ihre Lage nachdenken. Das ist aber ein Problem, weil die Leute über Wirtschaft kaum was schreiben, ne? Also, und diejenigen, die in Unternehmen oder so was zu sagen haben, die schreiben in den seltensten Fällen ein Tagebuch, weil sie da gebraucht werden und hoch angespannt sind. Also das kann man für andere Bereiche sehr viel deutlicher zeigen. Und trotzdem ist das etwas, was im Grunde ja in der Kernthese des Buches auch in enthalten ist, dass man eben genau diese Erfahrungsdimension der Wirtschaft, und die ist besonders gut im Konsum zu greifen, und bei den Produktwelten, Erlebniswelten, Urlaubsreisen, solchen Dingen, dass die für die Zeitgenossen schon wichtig war, weil Hitler, Goebbels und all die anderen da mit Argusaugen drauf geguckt haben, wie die Stimmung der Bevölkerung ist, auch aus der Erfahrung von 1916, 1918 heraus. Denn diese Nazis haben alle geglaubt, dass man den Ersten Weltkrieg eigentlich gewonnen hätte, wenn nicht die Stimmung an der Heimatfront zusammengebrochen wäre. Das ist zwar Quatsch, aber die haben es geglaubt. Ja? Also ist eine der wichtigsten Schlussfolgerungen, die Hitler aus dem Ersten Weltkrieg gezogen hat, besteht darin zu sagen, das darf es so nicht nochmal geben. Das zieht sich durch bis in die letzten Kriegswochen und Monate, dass also immer versucht wird, die Deutschen so gut zu versorgen, dass es diesen Zusammenbruch der Stimmung nicht nochmal geben soll. Ja, also dieser Konsum ist immer auch ein Maßstab für den, ob man die Dinge im Griff hat. Eigener, selbstgewählter Bewertungsmaßstab. Das sieht man in den SD-Berichten des Sicherheitsdienstes der SS und in vielen anderen Kontexten auch, dass da sehr genau darauf geachtet wird. Und das ist auch etwas, was in die höchste Hierarchiestufe in den zuständigen Ministerien wandert, wenn da irgendwelche Hausfrauen ausrasten, weil sie beim Weihnachtseinkauf ihre Lebensmittel nicht mehr kriegen. Ja, also das ist nichts, was da irgendein subalterner Kommunalbeamter zu verhandeln hat, sondern das geht auf die Ebene der Minister hoch, die sich dieser Dinge dann annehmen. Ja, also ich will nur sagen, die Erfahrung ist wichtig und die Erfahrung der Deutschen ist, ihnen geht es besser. Und die messen sich ja nicht an irgendwelchen Einkommensstatistiken, die ein australischer Wissenschaftler zusammengestellt hat. Colin Clark hat das gemacht. Das sind ja abstrakter. Die kennen ja nicht den Lebensstandard eines amerikanischen Arbeiters. Wenn sie ihn gekannt hätten, wären sie ziemlich neidisch gewesen. Ja, amerikanische Arbeiter haben zu der Zeit schon ein Auto gehabt, die haben einen Kühlschrank in der Küche stehen gehabt, die haben einen Elektroherd gehabt und ein Radio. Und die richtig gut verdient haben, haben schon den ersten Fernseher gekauft. Also ich will nur sagen, da Fernseher bin ich gerade unsicher, ob ich da nicht Quatsch erzähle. Aber
Auf alle
weil
Fälle war
in
der
Hedstadt damit auch
Lebensstandard
schon.
besser. Auf alle Fälle war der Lebensstandard besser im
Der
Vergleich.
Lebensstandard ist so viel höher, aber bei den Arbeitern, die Arbeit haben. Ja, es gibt aber immer noch 6 Millionen Arbeitslose oder 10 Millionen arbeitslose Amerikaner, sehr, sehr lange, in den 30er Jahren. Und da wichtig ist jetzt erstmal nur, dass dieser Vergleich einer ist, den wir heute machen können und den auch damals schon Volkswirte haben machen können, natürlich, der aber mit der Lebenserfahrung der gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürger nichts zu tun hat. Ja, und deswegen würde ich eben immer stärker diese Erfahrungsdimension betonen und erstmal sagen, trotz dieser Schwierigkeiten hat das im Großen und Ganzen funktioniert. Die Leute noch einigermaßen so gut mit Also ein Kompromiss zwischen, ja, irgendwie Kanonen und Butter herzustellen, auch wenn das sozusagen unter höchster Anspannung, selbst geschaffenen Druck in vielen Dimensionen dann nur funktioniert hat. Ne? Also es gibt sehr früh schon Lebensmittelkarten für Butter und Margarine, also die berühmte Reichsfettkarte, also eine Lebensmittelbewirtschaftung für einen Gegenstand, über den wir heute nicht eine Sekunde nachdenken. Ja? Ob wir Butter nehmen oder Margarine, das ist eine Frage von Geschmackspräferenzen, oder ob man sowas überhaupt aus Brot schmieren will. Aber es ist alles erschwinglich. Ja? Damals hat man aber die Margarine verteufelt, obwohl sie viel billiger war als die Butter, weil die Rohstoffe fast alle importiert werden mussten. Ja, das sind genau diese pflanzlichen und tierischen Fette, die da auf dem Weltmarkt eingekauft werden mussten, weswegen der NS-Staat alles getan hat, um den Deutschen die Margarine auszureden. Also
Ich sage jetzt lieber nicht, dass ich absolut nicht auf Margarine stehe.
Es geht bis hin in diese Alltagsdetails. Die Menschen merken das, das sehen wir auch aus solchen erfahrungsgeschichtlichen Quellen, dass die Leben, dass die Kleidungsstücke Qualität verlieren, dass das Leder in den Schuhen nichts mehr taugt, dass man kaum noch Auswahl hat bei den Farben, ja, dass also Baumwollprodukte immer weniger werden, dass viel mehr Viskose verwendet wird, weil man die nicht importieren muss, die kann man selber herstellen, und so weiter und so weiter. Also es gibt Qualitätsverschlechterungen, ja, also entsprechende Erlebnisse und Erfahrungen auch. Und trotzdem ist aber die Gesamttendenz, dass man doch merkt, dass es einem besser geht. Und das hat auch was damit zu tun. Und deswegen vorhin in diesem Zitat, diese Stelle, dass man eigentlich nicht auf Pro-Kopf-Einkommen, sondern auf Haushaltseinkommen schauen muss. Da gibt es aber keine Statistik dazu. Weil natürlich, es gibt ein NS-Frauenbild und es gibt eine Propaganda, die sagt, die Frauen sollen vor allem ganz viele Kinder kriegen und so und zu Hause bleiben und die Familie schützen und so. Die Realität ist aber, dass die Frauenerwerbstätigkeit rapide steigt, weil es diesen Arbeitskräftemangel gibt und weil darüber natürlich auch Einkommen zu steigern sind. Also die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland steigt während des Krieges kaum noch. Ganz anders als in England oder in den USA, wo sie dann durch die Decke, also langsam, wo sie
Ja,
durch die
weil es
Decke
dann
geht und
tatsächlich
dann aber das
einen
deutsche Niveau zu
Arbeitskräftemangel
erreicht.
gibt,
Ja.
weil die Männer alle an der Front sind. Aber in Deutschland war das tatsächlich, du beschreibst es in deinem Buch ganz gut, so, dass die Berufstätigkeit von Frauen oder die Statistik der Doppelverdiener sozusagen vor dem Krieg hochgegangen ist.
Ja. Und zwar schon seit 34, 35. Es gibt also eine frühe Phase, 33, 34, wo der NS-Staat tatsächlich vieles unternimmt, um dieses sogenannte Doppelverdienertum zu bekämpfen. Dient auch der Schönung der Arbeitslosenstatistik natürlich. Wenn Frauen aus dem Arbeitsmarkt einfach ausscheiden und das wird dann auch finanziell gefördert und so weiter und so fort. Aber sehr schnell ist man auch da dann pragmatisch. Und man kann dann eben sehr schön zeigen, dass es bis in die Kriegswirtschaft reingeht, dass da also immer wieder behauptet wird, dass die Frau und die Mutter, dass die doch so wichtig sei. Und in der Realität ist es aber ganz anders. Die Frauen arbeiten Wechselschicht, die arbeiten in der Rüstungswirtschaft. Die Unternehmen überlegen sich, wie sie die Kinder betreut bekommen. Also alles Dinge, die man dann pragmatisch angehen muss, ja? Wenn die Mütter plötzlich an der Werkbank stehen und an der Drehbank stehen. Deswegen ist es immer wichtig, dahinter auch die Ideologie zu schauen.
Okay, also ich empfehle dein Buch sehr stark, auch den Teil nochmal mit der Autobahn sich genauer zu lesen, weil das ist wirklich augenöffnend für alle, die dieses Vorurteil noch haben. Also das einzig Gute an der Hitler war ja, dass er die Autobahn gebaut hat. Nichts davon entspricht auch nur im entferntesten der historischen Realität. Und das ist in deinem Buch auch nochmal sehr gut dargestellt. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Naja, ich kann noch mal eine allgemeine Botschaft sagen. Ich persönlich finde es wichtig, dass man Dinge weiß. Ja, ich finde, wir haben heute einen ziemlichen Überschuss an allen möglichen Haltungen und an Positionierungen zu allem Möglichen. Und das versuche ich auch in der universitären Lehre. Das ist eigentlich mein Hauptziel, das zu vermitteln. Es gibt so unglaublich viel, was man wissen müsste, besser wissen müsste, um sich dann überhaupt eine Meinung bilden zu können. Das ist das eine, ja, wenn so eine allgemeine Botschaft gewünscht ist. Insofern, das ist nicht Werbung für mein Buch. Man kann auch irgendein Buch kaufen. Es gibt so viele gute Bücher, aber lest mehr Bücher, informiert euch, schaut hinter die Dinge, guckt und nach links und nach rechts. Wenn man das internalisiert, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Das andere, was ich glaube ich gerne noch selber sagen würde, ist, dass mir nicht recht wäre, wenn wir jetzt in diesem Gespräch die Kriegsjahre komplett ausklammerten. Wenn wir also über Kanonen statt Butter sprechen, es fällt nicht ein Schuss. Denn das ist natürlich sozusagen das, worauf das alles bisher nur hingelaufen ist.
Ich will es nicht völlig ignorieren, aber ich hatte ja vorhin in unserem Vorgespräch angedeutet, dass ich nicht in meiner eigenen Wohnung bin und die Zeit schon relativ strapaziert habe. Und es tut mir auch sehr, sehr leid, dass ich den Zweiten Weltkrieg hier völlig außer Acht gelassen habe. Aber natürlich, alles das läuft nur auf den Krieg hinaus. Ja.
Und da sind wir dann eigentlich erst in dem Zusammenhang, worauf diese idealtypische Wahl dann zutrifft und wo man eben auch sehen kann, dass es diese Choice, Kanonenbutter, das gibt es dann auch im Englischen, denn das Dilemma, was sich da äußert, das ist ja nicht spezifisch nationalsozialistisches. Ja? Das ist eben das Dilemma der kriegführenden Staaten in modernen Zeiten, also ab dem Moment, wo nicht mehr reine Kabinettsheere aufeinandertreffen, die man in staatlichen Arsenalen vorher mit Waffen und Munition ausgerüstet hat, und dann schießen die 3 Wochen aufeinander und die Hälfte ist tot. Und dann kann man sich für den nächsten Krieg rüsten, sondern eben moderne Kriege, die auf Abnutzung eingestellt sind und wo dann eben laufend Munition, Geschosse, Waffen nachproduziert werden müssen, wo die gesamte volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit für einen Krieg eingespannt werden muss. Und das kann man eben sehen, dass der Zweite Weltkrieg gerade in Deutschland ein in jeder Hinsicht totaler Krieg ist, weil er diese Anspannung bis zum Äußersten treibt, bis zur Zernutzung der Sklavenarbeiterinnen und Sklavenarbeiter aus den Konzentrationslagern und vielen Millionen Zwangsarbeitern. Ich will nur sagen, wenn man die Dimensionen der volkswirtschaftlichen Indienstnahme für den Krieg während des Zweiten Weltkrieges sich anschaut und die Radikalität und auch die Zerstörungskraft und die vielen Millionen Toten, dann wäre ich jedenfalls ein bisschen vorsichtiger mit der Adaption dieses Kanonen- und Butterbildes auf aktuelle verteilungspolitische Fragen. Ja, wenn wir eigentlich über sollen es denn jetzt 2% vom BIP für die Rüstung sein oder 2,2%? Wir sind ja mit Ach und Krach nach 15 Jahren Anlauf, sind wir jetzt überhaupt mal bei so einem 2%-Ziel, was vor ewigen Zeiten mal politisch festgeschrieben worden ist, mit einigen Buchungstricks tatsächlich gelandet. Ja? Und wir hatten mal zur Zeit des Kalten Krieges 3,7, 3,8 mal 4% des BIP. Wir reden beim NS-Staat aber über 40, 50% der volkswirtschaftlichen Leistung, die in die Rüstung geflossen sind. Ja, also, und das muss man auch nochmal sehr deutlich sagen, der Kern von allem ist ja, dass wir hier über volkswirtschaftlich jedenfalls über Konsum sprechen. Ja, also Ausgaben, das kann man auch jetzt im Ukraine-Krieg wieder sehen, sind konsumtive Ausgaben. Es ist sogar die übersteigertste Form von Konsumausgabe, die man sich denken kann. Ja, also mit einem erheblichen Aufwand aus teuren Metallen Granaten herzustellen und dann ziemlich kompliziert hergestellten Sprengstoff da reinzufüllen, das dann an die Front zu expedieren und dann wird es in eine Haubitze gesteckt und dann macht es einmal Peng und nochmal Peng und dann ist das weg. Es ist wegkonsumiert. Das ist genauso wie Ich gehe gleich und kaufe mir ein Bier und trinke das, ja, dann ist das auch wegkonsumiert.
Ja, aber da gibt es noch einen Unterschied. Da gibt es noch einen Unterschied, weil biologisch im Körper nicht nur der Alkohol, sondern natürlich auch Hopfen, Malz, Weizen bringt ja irgendwas an Energie noch zurück. Also insofern hat es auch in gewisser Weise einen positiven Effekt biologisch, weil es nicht komplett verschwindet, sondern im Körper irgendwie verwendet wird. Ich finde es ja ganz gut, dass du nochmal den Hinweis gemacht hast auf die Art und Weise, wie hier politisch entschieden wurde, durch das NS-Regime sich für Kanonen zu entscheiden, um den Vernichtungskrieg einfach zu führen, den die Menschheit kennt. Also für mich ist das der Vernichtungskrieg überhaupt, ja. Auf allen Ebenen. Also sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in den Konzentrationslagern und alle Betroffenen dieses Vernichtungskrieges. Und ich finde das sehr gut, wie du das beschrieben hast, was das für ein absoluter auch Vernichtungskonsum ist, den wir da mit der Rüstung eigentlich haben.
Ja, und das ist auch ein System, das ja expandiert ist, ne? Also ich lese das mit einem Gruseln in der Zeitung, wenn jetzt gesagt wird, die tschechische Industrie rettet jetzt die Ukraine, weil von dort die ganze Munition kommt. Ja, das ist das, was die tschechische Industrie im Zweiten Weltkrieg mit dem NS-Staat auch gemacht hat. Das ist für die Rüstungswirtschaft war die besetzte und eroberte und halb ins Reich integriert und dann auch wieder nicht. Also dieses Territorium mit seiner entwickelten Industrie, das war extrem wichtig für die deutsche Rüstung, genauso im Übrigen das besetzte Frankreich und auch in den, ja, was die Agrarproduktion angeht, war zum Beispiel auch Dänemark sehr wichtig. Und also diese Vernutzung von Ressourcen, die ist ja dann sozusagen auch nochmal im europäischen Maßstab mit der Expansion des NS-Staates auf andere Länder übertragen worden. Und dort ist genauso radikal auf die ökonomischen Ressourcen zugegriffen worden, mit den entsprechenden negativen Effekten noch zusätzlich, weil dann noch dazu kommt, dass dieser NS-Staat ja so konzipiert war, dass man gesagt hat, ja, die Deutschen, da soll die Stimmung stabil bleiben. Die sollen nicht hungern wie im Ersten Weltkrieg. Deswegen sollen eben die Franzosen hungern. Oder ganz besonders in der rassistischen Logik der Nazis, all diejenigen in der Ukraine, wo dann tatsächlich millionenfacher Hungertod eingetreten ist. Ja? Also das Herausziehen der Ressourcen und ihre Verteilung im Zentrum, das gehört eben auch mit dazu, auch mit zu dieser Konsumdimension des NS-Staates. Und deswegen meine Bemerkung vorhin, da wären wir jetzt nicht sehr wohl, wenn wir nur bis 1938 gesprochen hätten, denn das Ganze läuft auf eine doch ziemlich mörderische Veranstaltung hinaus. Und auch die hat eben diese konsumpolitische Dimension.
Die hat auch die in dem Fall rassistisch-ideologisch geprägte Veranstaltung, die du ja auch gerade sehr, sehr gut beschrieben hast. Also alles das, was nicht arisch ist, ist nicht wichtig genug und kann sozusagen sterben. Und also wird auch ausgenommen. Also insofern wird ideologisch durch diesen ganzen rassistischen Aspekt Menschenleben auf gewisse Art und Weise auch verkonsumiert. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, aber ich muss das Zimmer räumen. Es war mir eine große Freude, Tim, und vielleicht hört und sieht man sich mal wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dann.
Vielen Dank.
Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Gut.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen Gast namens Daniel Marwecki. Er lehrt internationale Beziehungen an der Universität von Hongkong. Er hat 2018 an der SOAS, Universität of London, promoviert. Über sein Promotionsthema reden wir heute auch. Und seine journalistischen Beiträge erscheinen unter anderem in Le Monde Diplomatique, der Taz, Unheard und Jacobin. Aber auch die deutsche Variante und nicht nur die englische, oder?
Genau. Genau, vor allem die Deutsche tatsächlich.
Ja, wir haben ja Gott sei Dank jetzt auch den Jacobin in Deutschland. Sehr, sehr zu empfehlen. Wir wollen heute sprechen über Absolution, Fragezeichen. Israel und die deutsche Staatsräson erschienen im Wallstein Verlag, dort zu erstehen für 22 Euro in analoger Form. Es gibt aber auch natürlich eine digitale Ausgabe für alle die, die nicht so auf Papier stehen. Ich habe erst im Rahmen des Lesens des Buches festgestellt, das ist ja ein Buch, das du im Englischen schon mal sozusagen veröffentlicht hast und das jetzt erst nach einigen Jahren den Weg in den deutschen Markt gefunden hat. Es ist einfacher, über das Thema im englischsprachigen Raum zu schreiben, also deutsch-israelische Beziehungen.
Ich sag's mal so rum, ich werde im englischsprachigen Raum für andere Dinge kritisiert. Ja, im englischsprachigen akademischen Bereich würde ich, glaube ich, als zu, wie soll man sagen, unkritisch gelten. Ja, also ich finde, an englischen Universitäten hat sich ja wirklich ein teils recht rabiater Antizionismus auch breit gemacht. Den teile ich nicht. Deswegen stoße ich da auf Kritik. Und in Deutschland stoße ich insofern auf Kritik, als dass ich diese deutsche Mythologie kritisiere und dieses deutsche Selbstbild von diesen Beziehungen als aus reiner, purer Moral geboren und so weiter. Das heißt, ich werde eigentlich von mehreren Seiten kritisiert, je nachdem, auf welcher Sprache ich schreibe und rede. Aber ich glaube, das ist eine ganz adäquate Position für sich kritisch nennende Politikwissenschaftler. Genau.
Für Wissenschaftler generell. Also wenn du von allen kritisiert wirst, machst du irgendwas richtig.
Genau, genau. Also ich verfahre immer nach der Maßgabe, möglichst alle Erwartungen zu unterlaufen und zu enttäuschen. In meiner Arbeit, genau, nicht im Privatleben, aber ja.
Sehr gut. Ich frage jetzt nicht nach dem Privatleben, das könnte kritisch werden. Und wir werden ja hier schon kritisch genug, keine Angst. Absolution bedeutet Freisprechung von Sünden. Wer muss, warum in der deutsch-israelischen Beziehung von Sünden freigesprochen werden?
Ich glaube, eigentlich ist es etwas, was die Deutschen selber machen. Israel würde auf die Idee gar nicht kommen. Also der israelische Diskurs über die Beziehung mit Deutschland ist überhaupt nicht von dieser fast schon oder gelegentlich oder sagen wir theologisch angehauchten Sprache geprägt. Da geht es wirklich um Interessen. Im Vorwort zitiere ich jemanden, der mich vor 15 Jahren einmal ans Tote Meer mitgenommen hat, einen israelischen Fahrer. Und also in meinem Fall der Fahrer, das hat natürlich einen anderen Job gehabt. Und er sagte mir, we didn't want your money or your weapons, but we were shitting bricks. Also das heißt, wir wollten eure deutsche Hilfe eigentlich gar nicht, aber wir brauchten sie unbedingt. Sonst hätte der Staat nicht existieren können. Ja, also von israelischer Seite gibt es diese Absolutionserteilung nicht, aber es ist etwas, was im deutschen Diskurs, in der deutschen Erzählung drinsteckt. Also wenn man sich die Israel-Debatten anguckt, gerade von Regierungs- oder regierender Seite, dann stellt man fest, dass es meistens um Deutschland geht und deutsche Identität. Ja, und das ist der zweite Anfangspunkt von dem Buch. Es geht von der Feststellung aus, dass wenn Deutsche über Israel reden, sie eigentlich über sich selbst reden und wir deswegen so wenig über die eigentliche Israel-Politik wissen. Und deswegen ist dieses Wort Absolution auch mit einem Fragezeichen versehen.
Da kommt mir spontan die Rede von Robert Habeck in den Sinn. Der hat ja, also keine öffentliche Rede, sondern er hat eine spontane Rede gehalten in Twitter, also in den digitalen Medien, zu der Problematik des Angriffs auf Israel am 7. Oktober und der Verantwortung der Deutschen für Israel und für die jüdische Bevölkerung. Das war 7 bis 8 Minuten lang und in den Kommentaren dazu sieht man ganz deutlich, also Menschen arabischer Herkunft sind mit der Rede unzufrieden. Menschen jüdischer Herkunft und israelischer Herkunft sind mit der Rede unzufrieden. Die einzigen, die wirklich diese Rede abgefeiert haben, sind vor allem deutsche Journalisten gewesen. Ja,
das zeigt natürlich so eine gewisse Nähe an. Genau, ich glaube, was seit dem 7. Oktober passiert ist, nach dieser wirklich barbarischen Attacke in Deutschland, ist, dass wir eigentlich eine doppelte Entfremdung sehen. Ja, also ich wohne hier aktuell in Berlin in der Nähe von der Sonnenallee und ich kann sagen, es gibt diese Entfremdung auf jeden Fall zwischen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft und Menschen mit ja arabischstämmigen oder auch einfach palästinensischen Migrationshintergrund, wie man das so nennt. Ja, es gilt aber auch genauso für jüdische Menschen in Deutschland, die sich nicht abgeholt und nicht gehört fühlen. Ja, die sehen, dass es eben keine großen Solidaritätsdemos gab nach dem 7. Oktober für einerseits Israel, andererseits bedrohtes jüdisches Leben. Und deswegen haben wir eigentlich es mit einer Desintegration zu tun, die ja doppelter Natur ist. Und wie du sagst, wer zufrieden war mit dieser Rede, waren vor allem Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten.
Du schreibst in deinem Buch von Israel Ritualen der deutschen Politik und da lese ich mal ein paar Zitate gleich vom Anfang vor. Zitat, indem wir Israel schützen, schützen wir uns selbst vor den Dämonen der Vergangenheit unseres eigenen Volkes, sagte damals Martin Schulz von der SPD. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, Zitat, die Existenz Israels ist unmittelbar verbunden mit der Existenz unseres Landes als freie Demokratie und deswegen unsere Verantwortung. Das Existenzrecht Israels ist unser eigenes. Also auch hier, ich glaube, das sind die Rituale, von denen du schreibst. So kommuniziert deutsche Politik über das Verhältnis Deutschland zu Israel. Immer in der Verbindung, es geht hier um die deutsche Identität, nicht zwangsweise um die israelische oder jüdische Identität. Oder ihr Bestehen wirklich. Also so verstehe ich das jedenfalls.
Einmal das und es geht auch kaum um die Beziehungen selbst. Also dieses Zitat von Katrin Göring-Eckardt ist wirklich schön, weil das die Debatte so gut zusammenfasst. Das Existenzrecht Israels ist auch das Deutsche. Und das ist das, was ich dann im Fazit die identitätspolitische Wende in der Israel-Politik nenne, die wir etwa seit 2008 und etwas später beobachten können und die mittlerweile wirklich ja dominant geworden ist.
Fangen wir mal ein bisschen im Urschleim an. Israel wurde 1948 gegründet. Das deutsche Grundgesetz gibt es seit 1949, also ungefähr gleicher Start sozusagen in die neue Existenz dieser beiden Staaten. Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen Israel und dann damals der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg? Und was sind die ausschlaggebenden Motivationspunkte? Also eine Annäherung von Menschen, die sich, also im Fall von Deutschland, einfach nur das Gegenüber umgebracht haben auf bestialische Art und Weise.
Ganz genau. Also die beiden Staaten werden zeitgleich geboren. Israel im Unabhängigkeitskrieg von 48, Deutschland dann 1949, also die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland. Und das sind eigentlich zwei Staaten, die gar keine Beziehungen haben dürften. Ja, auf der einen Seite Staat der Überlebenden, also ein Drittel der Israelis 1948 waren direkte Überlebende und natürlich kannte jeder jemanden, der den Deutschen zum Opfer gefallen ist. Auf der anderen Seite Westdeutschland, das sich nicht gerade hervorgetan hat mit Aufarbeitung und Denazifizierung. Ja, also wie Norbert Frey schon früher festgestellt hat und andere seitdem, es gibt dazu eine ganze Forschungsliteratur, gab es eben diese Reintegration der ehemaligen Täter und Funktionseliten in die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Sprich, auf einer individuellen Ebene hätten diese Beziehungen niemals stattfinden dürfen. Ja, aber auf einer staatlichen Ebene konnten sie gerade stattfinden. Also das staatliche Interesse überwog sozusagen das individuelle Interesse oder die individuelle Gefühlslage auf beiden Seiten, muss man sagen. Weil diese Staaten sich etwas geben konnten, was niemand anderes ihnen geben konnte. Israel brauchte in dieser Zeit Waffen, es brauchte Geld, es brauchte Wirtschaftshilfe, um auf die Beine zu kommen. Und Deutschland brauchte eine weiße Weste oder zumindest den Anschein einer weißen Weste. Und das ist das Kernargument oder eines der zentralen Argumente des Buches, dass wir die deutsch-israelischen Beziehungen eben als Austausch, im Kern als Austausch begreifen müssen zwischen Rehabilitation für Westdeutschland und Staatsaufbau für Israel. Im Englischen trägt das Buch den Titel Whitewashing and State Building, der sich nicht übersetzen lässt, leider. Ja, aber dieser Titel zeigt die Grundstruktur des Tausches meiner Meinung nach gut an, zwischen diesen beiden Staaten existiert. Genau, und das ist sozusagen der Urgrund. Ja, und was man dazu nehmen muss, ist natürlich die Rolle der Vereinigten Staaten. Also wenn man heute über Israel, den Konflikt etc. nachdenkt, dann hat man die Rolle der USA im Kopf, also die Rolle der USA als der prinzipielle Unterstützer Israels. Und das stimmt auch heute. Also die USA sind die Nummer eins, Deutschland ist die Nummer zwei. Aber das ist eigentlich erst seit 1967 der Fall. Was ist 67 passiert? Da hat sich die Region neu gezeichnet nach dem Junikrieg oder Sechstagekrieg, wie man ihn nennen mag, als Israel siegreich genau hervorging in diesem Krieg gegen Ägypten und Syrien vor allem und die Gebiete besetzt hat, die heute noch die besetzten Gebiete sind. Und davor hat Deutschland diese Rolle gespielt als prinzipieller Unterstützer. Die USA wollten in dieser Zeit vor allem Ägypten nicht in die Arme der Sowjetunion treiben oder weiter treiben. Ja, es ging darum, eine ja irgendwie neutral aussehende Rolle in Nahost zu spielen in Zeiten des Kalten Krieges.
Ich würde mal kurz aus deinem Buch nochmal vorlesen, weil hier kommt dann auch Konrad Adenauer zu Wort am Ende seiner politischen Laufbahn. Und da wird er auch befragt zu seiner Politik der Versöhnung zwischen Deutschland und Israel. Niemand prägte den Kurs der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland so sehr wie ihr erster Kanzler Konrad Adenauer, der nach drei gewonnenen Wahlen 1963 sein Amt niederlegte. Befragt nach seiner Politik der Versöhnung zwischen Deutschen und Juden, antwortete Adenauer: Wir hatten den Juden so viel Unrecht getan. Wir hatten solche Verbrechen an ihnen begangen, dass sie irgendwie gesühnt werden mussten. Oder wieder gut gemacht werden mussten, wenn wir überhaupt wieder Ansehen unter den Völkern der Erde gewinnen wollten. Die Macht der Juden, auch heute noch, insbesondere in Amerika, soll man nicht unterschätzen. Also auf der einen Seite dieser angeblich reumütige Deutsche und auf der anderen Seite schon mit voller Wucht ein antisemitisches Vorurteil.
Na klar. Ich meine, einerseits ist es überraschend, aber es ist nur im Nachhinein überraschend. Aus der Perspektive der Nachkriegszeit kann es gar nicht überraschend sein. Und das Spannende daran ist aber eher, dass Adenauer das wirklich im Fernsehen gesagt hat. Das war nichts, was man irgendwie hinter verschlossener Tür auf der Kabinettssitzung erzählt hat, sondern ganz öffentlich. Das war ganz klar. Sprich, dieser Grund für die Hinwendung zu Israel war ganz offenkundig für die Beteiligten Rehabilitation, Persilscheinpolitik, gewürzt mit einer kräftigen Prise antisemitischem Vorurteil von jüdischer Macht. Und es gibt in diesem Buch wirklich viele Zitate in diese Richtung. Also das von Adenauer ist mittlerweile recht bekannt. Das wurde sogar in Die Anstalt zitiert Ende letzten Jahres. Aber es gibt ganz viel davon. Also der erste deutsche Botschafter in Israel, militärische Figuren, Beobachter beim Eichmann-Prozess etc. Und Adenauer auch während seiner gesamten Amtszeit machen derartige Äußerungen. Ja, es ist also ziemlich einfach, diese deutsche Israel-Politik zu entmystifizieren. Das ist an der Empirie, an den Daten, an den Fakten relativ gut ablesbar. Aber ja, vielen fällt beim Lesen solcher Zitate heute natürlich die Kinder darunter, was ein gutes Zeichen ist. Ja, das ist ein Zeichen für einen historischen Lernprozess.
Hat sich doch einiges getan.
Genau.
Vielleicht können wir so grundsätzlich mal historisch betrachten, wie kommt es eigentlich zu dieser Wiedergutmachung? Also Deutschland braucht das internationale Renommee, so eine Art auch internationalen Persilschein. Ja, es gibt einen persönlichen Persilschein in der deutschen Gesellschaft und Deutschland braucht auf internationaler Bühne auch einen Persilschein. Und wo kriegt man den besser als bei den Opfern selber? Aber warum genau konkret lassen sich die Opfer in dem Fall die israelische Regierung auf einen Deal, auf ein Abkommen mit den Tätern ein? Also ganz konkret, warum?
Ja, also das hat gar keine großen ideologischen Gründe, hat sicherlich auch nichts mit irgendeiner Art von Affinität zu tun. Es zeigt einfach wirklich die Krise des jungen Staates an. Also die Regierung Ben-Gurion wäre fast über die Aussicht auf Verhandlungen mit Westdeutschland gestürzt worden. Ja, man kann das sehr gut bei Tom Segev nachlesen, ein israelischer Historiker, der ja ein auch für mein Buch wichtiges Buch geschrieben hat. Die siebte Million heißt das, über das israelische Verhältnis, sich wandelnde Verhältnis zum Holocaust. Genau, es war also ein totales Hot-Button-Issue. Und Ben-Gurion hat dieses sogenannte Wiedergutmachungsabkommen, was ganz gewiss nicht so hieß auf israelischer Seite, dann durchgeboxt gegen große Widerstände. Die Frage ist, warum? Und die Antwort, der Staat war extrem prekär. Ja, Israel musste Geflüchtete aufnehmen aus den arabischen Ländern und aus den Displaced Persons Camps in Europa. Und es hatte genau keine wirkliche Wirtschaft vorzuweisen. Es war immer noch ein recht agrarisch geprägtes Land, importabhängig, und musste auch einfach einen großen Teil seiner Einnahmen für militärische Ausgaben aufwenden. Das heißt, Israel brauchte das, was Deutschland geben konnte. Und eine Ironie, die ich auch aufschreibe, ist, dass Israel Deutschland wesentlich mehr brauchte als Deutschland Israel. Das finde ich auch nochmal bezeichnend. Also es gab auf deutscher Seite diesen Rehabilitationswunsch, der wurde auch von amerikanischer Seite geäußert, aber das war eine eher, günstige, kostengünstige Angelegenheit. Ja, Deutschland hat 13 Mal mehr ausgegeben für die Integration von geflüchteten Deutschen aus dem Osten als für Israel. Und die Wirtschaftshilfe aus dem Reparationsabkommen war nur ein kleiner Teil der deutschen Wirtschaftsleistung und war nebenher auch noch sowas wie ein Konjunkturprogramm, ja, weil die Reparationen gezahlt wurden nicht in Form von Geld, sondern in Form von Waren, also Fabriken, Maschinenbau, Schiffe, alles Mögliche eigentlich, ja, was man so braucht, um eine Wirtschaft zu industrialisieren. Das war ein astreines Industrialisierungsprogramm. Und deswegen auch für die deutsche Wirtschaft hier ein keynesianisches Stimuli, wenn man so möchte. Ne? Also, genau,
Ludwig Erhard war sicherlich sehr stolz. Ludwig Erhard war sicherlich sehr stolz.
Ja, also Ludwig Erhard hatte ein ziemlich klares Verständnis auch gehabt. Also er hat gesagt, dass man diese Unterstützung leisten müsste, auch in Vorleistung gehen müsse, weil auch die Zukunft Westdeutschlands eigentlich wie die Zukunft Israels gar nicht gewiss war. Ja, also auch Deutschland war ja auf seine ganz andere Weise ein prekäres Experiment. Westdeutschland, muss man dazu sagen, Ostdeutschland natürlich auch, als Frontstaat im Kalten Krieg. Also auch für Deutschland hing noch einiges in der Waagschale. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Investment in den deutschen Ruf, in das deutsche Ansehen zu verstehen, was sich aber recht schnell als recht kostengünstig herausstellte.
Es ist jedenfalls ein großes Win-Win-Win-Win-Projekt für die Deutschen. Und ich meine, Israel war, wie du es ja geschildert hast, davon absolut abhängig. Auch sie haben ja was davon gehabt, aber im Vergleich zu dem, was, wenn wir dann uns angucken, wie darüber moralisch geredet wird und wie Deutsche das zum Teil der Identität auch Deutschlands machen, diese besondere Beziehung zu Israel, ist es in der Realität dann halt, wenn man es sich genau anguckt und in deinem Buch durchliest, eigentlich wurden die Israelis hier über den Tisch gezogen oder wirklich billig abgespeist, muss man so sagen. Ich lese mal kurz vor, dann kannst du darauf antworten. Das Luxemburger Abkommen vom 10. September 1952 legte zwar den Grundstein für spätere Individualentschädigungen, aber in diesem Vertrag ging es um die westdeutschen Entschädigung für Israel, einen Staat, der zum Zeitpunkt der Verbrechen noch nicht existiert hatte. Die Bundesrepublik verpflichtete sich, 4,5 Milliarden deutsche Mark an Israel zu zahlen. Wichtig, 2/3 dieser Summen waren in Form von Waren zu leisten. Dabei handelte es sich gezielt um Investitionsgüter für die Industrialisierung des agrarisch geprägten Israels. Das letzte Drittel ging an eine Londoner Bank, die 1,05 Milliarden deutsche Mark in Pfund Sterling erhielt, mit denen Israel Rohöl vom britischen Unternehmen kaufen konnte, sprich den für die Industrialisierung notwendigen Treibstoff. Nur zum Vergleich, im Jahr 1953, als die Lieferungen aus dem Reparationsvertrag begannen, waren die Staatsausgaben für die Integration deutscher Vertriebener aus dem Osten 13 Mal höher als die Zahlung an Israel. Nicht nur der Lastenausgleich, auch die westdeutschen Militärausgaben überstiegen die Zahlung an Israel um ein Vielfaches. Der deutsche Staatshaushalt zeigt die Prioritäten der jungen, noch provisorischen Bundesrepublik an. Und diese lauteten innere Stabilisierung und Kalter Krieg. Entschädigung für die Opfer des Nationalsozialismus waren nachrangig. Ich meine, du gehst dann noch auf den Historiker Konstantin Goschler ein, der analysiert, dass bis 2013 insgesamt 71 Milliarden Euro an Entschädigung für Opfer des Nationalsozialismus gezahlt wurde. Aber auch das ist bei weitem nicht das, was den Schaden wirklich aufwiegt, der angerichtet wurde durch den Nationalsozialismus. Einige Opfer wurden nie entschädigt, wie zum Beispiel Homosexuelle oder Menschen, die als asozial gebrandmarkt wurden. Teile der osteuropäischen Juden haben überhaupt keine Entschädigung bekommen. Zwangsarbeiter aus der Ukraine, also auch da. Ja, sehr, sehr weit hinter dem geblieben, was notwendig gewesen wäre. Und der Staat Israel, wie gesagt, in keinem Verhältnis, selbst Anfang der 50er Jahre.
Wobei man dann natürlich anmerken muss, dass es gar keine adäquate Zahlung oder Reparationsleistung für irgendein Verbrechen und vor allem nicht dieses hätte geben können. Und der zweite Punkt ist, dass hätte Deutschland wesentlich mehr bezahlt, hätte das die deutsche Wirtschaft vielleicht doch nicht verkraftet. Ja, und im Endeffekt wurde Deutschland ja, wie gesagt, im Kalten Krieg auch gebraucht. Also daraus erklärt sich eben auch diese dann doch recht bescheidene deutsche Leistung. Und man muss auch dazu sagen, und das hat eben Konstantin Goschler erforscht, ohne die Rolle der USA, auch ohne die Rolle Israels, hätte es wesentlich weniger gegeben. Ja, also Konrad Adenauers Initialvorstellungen waren wesentlich kleiner als das, was dann schließlich im Luxemburger Vertrag ausgehandelt worden ist. Also ja, es ist natürlich wenig, aber es wäre noch deutlich weniger gewesen. Wie gesagt, die deutsche Motivation war eigentlich eher die der Stunde Null. Ja, die Vergangenheit vergessen lassen und weitermachen, ohne drüber zu reden. Und das stören Reparationen natürlich. Und diese Reparation, also so kritisch man sie sehen mag oder möchte, haben ja schon den Blick im Endeffekt auf den Holocaust gelenkt. Ja, also die hatten dann doch schon, das beschreibe ich auch in dem Buch, eine zivilisierende Wirkung gehabt. Ich glaube aber nicht, dass die Primärmotivation war in dieser Anfangszeit.
Ich weiß ja nicht, ob du das Buch von Frank Trentmann schon gelesen hast, Aufbruch des Gewissens.
Ist auf meiner Leseliste.
Auf der Leseliste. Also ich kann ja mal kurz zusammenfassen, dass er sich mit der Entwicklung der deutschen Aufarbeitung der Verbrechen seit 1942 dann beschäftigt und so die These auch vertritt, die im Rahmen des Buches auch sehr nachvollziehbar anhand von Quellen belegt ist. Dass also dieses Aufkommen von Gewissen und Moral in der deutschen Gesellschaft dann doch relativ viel früher ansetzt, als wir das in der allgemeinen deutschen Erinnerungspolitik und Geschichte so in der Regel beigebracht bekommen, sondern dass relativ früh dann angesetzt wird in der deutschen Gesellschaft auch an den Nazis und ihren Verbrechen zu zweifeln, aus verschiedenen Motivationen und Beweggründen. Aber vielleicht ist das auch ganz interessant, dass die deutsche Gesellschaft auch frühzeitig darauf reagiert, dass die Politik hier auch eher unmoralisch agiert, was die Verbrechen der Nazi-Diktatur angeht. Vor allem auch deswegen, weil ja Adenauer selber Mitarbeiter hatte, die selber in der Nazi-Diktatur nicht gerade Unbekannte waren.
Ja, klar. Also Hans Globke ist das berühmteste Beispiel. Er hat an den Nürnberger Gesetzen mitgearbeitet, einen Kommentar dazu verfasst. Also er war ein wichtiger Jurist.
Die Anstaltsfolge habe ich auch gesehen.
Genau, ein wichtiger Jurist in der Nazizeit. Genau, also das war schon recht vielen Beteiligten klar, dass diese deutsche Israel-Politik eine ja zynische eigentlich war. Und das war auch Teil der Kritik zum Beispiel der Neuen Linken. Also ich habe im Buch auch ein Zitat von Ulrike Meinhof, kurz bevor sie dann wirklich durchgedreht ist, wo sie die Motivationen dieser Politik ganz gut beschreibt. Ne? Also eine Identifikation nicht mit den Opfern der Deutschen, sondern mit militärischer Stärke, die 1967 vor allem stattfindet. Ja, danach wird sich Meinhof dann dem palästinensischen Terrorismus zuwenden und wiederum selbst ins antisemitische kippen. Aber da hat sie diesen Moment der Klarheit, den ich auch nochmal aufschreibe. Es ist bestimmt sehr schwer gewesen, in dieser Zeit klar zu denken, was dieses Thema angeht. Genau, aber dieses Zynische wurde gesehen. Ich glaube dass ein ganz wichtiger Bereich der zivilen Arbeit ist, also Dinge wie Aktion, Sühnezeichen und so weiter und so fort, die ich aber in dem Buch gar nicht groß beachte. Ne? Also das, was gesellschaftlich stattfindet. Darüber wird geschrieben, darüber wird geredet. Ich habe wirklich versucht, die staatliche Politik zu analysieren.
Ja, ich würde das halt gerne auch voneinander trennen, weil ich so die These habe, dass, also kann Außenpolitik überhaupt nicht zynisch sein? Kann sie nicht in gewisser Weise, also kommt Außenpolitik überhaupt ohne Doppelmoral klar?
Das müssen Sie Frau Baerbock vielleicht fragen, aber in meinen Augen ist das sehr schwierig. Ich glaube, Politik ist generell interessegeleitet, hat immer mit Macht natürlich zu tun. Das ist die Währung, um die es geht. Und ich meine, gerade Westdeutschland zu jener Zeit, da eine Moral unterstellen zu wollen, wäre abenteuerlich. Das passiert ja auch heute übrigens nicht. Das finde ich interessant. Also wenn man sich heute die Israel-Debatten anschaut, zum Beispiel im Bundestag, den hast du ja zitiert, dann wird nicht über die 50er Jahre geredet oder die 60er Jahre. Ja, weil einfach dieses Rehabilitationsbestreben zu offenkundig ist, glaube ich. Also die frühe Israel-Politik ist auch deswegen genau mit Schweigen ummantelt in Deutschland, weil sie eigentlich nicht taugt, ne, für diese Wiedergutmachungsgeschichte.
Die deutsche Israel-Politik oder Annäherung zu Israel findet ja nicht im luftleeren Raum statt, weil Israel ist ja umgeben von arabischen Ländern, die vor allem am Anfang ihrer Existenz alles dafür tun, dass der Staat Israel nur kurz existiert. Wie reagieren die arabischen Staaten auf zum Beispiel solche Wiedergutmachungsabkommen wie das Luxemburger Abkommen? Und was hat das für Auswirkungen für die deutsche Außenpolitik, auch in Beziehung zu Israel?
Genau, sie reagieren natürlich sehr kritisch. Da gibt es eine ganze Bandbreite von Reaktionen. Also ich habe im Auswärtigen Amtsarchiv wirklich ganze Regalreihen entdeckt. Ich glaube, da ist noch Stoff für einige weitere Promotionen. Das reicht dann wirklich vom Großmufti Husseini, der einen antisemitischen Brandbrief schreibt, hin zu der Arabischen Liga, aus deren Briefen ich dann zitiere in dem Buch. Und das Argument ist eigentlich das, was wir heute auch noch hören. Das Standardargument in der arabischen Welt, wenn ich das so verallgemeinern darf, ist, ihr könnt die Reparation zahlen, aber nicht auf Kosten der palästinensischen oder arabischen Bevölkerung in Palästina. Ja, also dieses Grundargument, damals war es noch so panarabisch verkleidet, jetzt ist es palästinensisch-nationalistisch. Dieses Grundargument war ganz früh vorhanden, hat sich bis heute gehalten. Das sieht man auch jetzt angesichts der deutschen Unterstützung des israelischen Vorgehens in Gaza. Genau, diese Kritik gab es. Adenauer hat dann versucht, das zu relativieren. Er meinte, das ist eine Sache, die rein vergangenheitspolitisch begründet ist und wir wollen keine Rolle in diesem Konflikt einnehmen. Und das, was wir tun, ist wirtschaftlicher Natur, moralischer Natur und wir liefern ohnehin kein Kriegsgerät. Und das hat sich dann sehr schnell geändert. Also es gibt immer diesen Versuch von deutscher Seite, sich aus dem Konflikt rauszunehmen, obwohl man eigentlich ziemlich tief drin steckt. Ja, sowieso schon aus historischen Gründen und dann aber nochmal ganz direkt quasi nach 48, 49 durch die deutsche Nahostpolitik, die, wie gesagt, viel relevanter ist, als sehr viele glauben.
Das lerne ich ja dann in deinem Buch auch. Also es gibt auf der einen Seite diese Reparationszahlungen in hauptsächlich Form von Wirtschaftswarenleistungen, die auch der deutschen Wirtschaft zugutekommen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch so Finanz- und Waffenhilfe für den Staat Israel, die aber laut deutscher Politik und Außenpolitik am besten geheim gehalten werden. Später kommt das raus und dann gibt es laut Aussage der Diplomaten eine Nahostkrise. Welche Rolle spielen vor allem die Waffenlieferungen? Wie kommt es dazu und warum?
Ja, das ist wirklich ein sehr komplexes Kapitel in diesen Beziehungen, weil wir haben es zu tun mit der sich wandelnden Politik im Nahen Osten, im arabisch-israelischen Konflikt. Wir haben es zu tun mit dem Kalten Krieg, mit der amerikanischen Rolle, mit der Rolle der Sowjetunion und wir haben es zu tun mit dem deutsch-deutschen Konflikt, ja, also diesem Konkurrenzkampf um den Anspruch auf die Vertretung Deutschlands. Es gibt also relativ viele Motivationen. Einer ist auch sehr eindeutig, Israel als ja westlich gesehenen Staat in der Region zu unterstützen. Das sieht man schon im Suezkrieg von 56. Und ein anderer Grund für Deutschland, diese Waffen zu liefern, ist auch Rehabilitation. Ich habe ein längeres Kapitel über den Eichmann-Prozess. Über den wurde ja schon viel geschrieben. Und auch ich füge da gar nicht so viel Neues bei. Aber ich bereite nochmal auf, wie Adenauer Waffenlieferungen davon abhängig gemacht hat, dass zum Beispiel der Name Hans Globke nicht fällt in dem Prozess oder dass eine klare Trennung gemacht wird zwischen dem Deutschland von gestern und dem Deutschland von heute. Ja, also dieser Rehabilitationsgedanke ist immer noch da, auch wenn die Waffenhilfe geheim bleiben soll. Warum soll sie geheim bleiben? Um die arabisch nationalistischen Staaten, vor allem Ägypten, vor allem Syrien, nicht zu verschrecken. Darum geht es. Ja, was auch der amerikanische Grund war, Israel in dieser Zeit nicht öffentlich auszurüsten. Genau, also diese Geschichte ist relativ komplex und ziemlich ja weitergehender, als man denkt. Und die treibenden Kräfte da sind Konrad Adenauer und niemand Geringeres als Franz Josef Strauß, der noch ursprünglich sich eher ablehnend gegenüber dem Reparationsvertrag gezeigt hat, dann aber ja, Israel für sich entdeckt hat als Empfänger deutscher Waffenhilfe. Also eine Mischung aus Kalter Krieg, Rehabilitationsbestreben steht dahinter, genau.
Heutzutage ist es ja in der deutschen Außenpolitik bei weitem nicht mehr ein Geheimnis, dass man Rüstungsgüter auch nach Israel liefert. Ich glaube, es gibt da so einen kleinen Korruptionsskandal um den aktuellen Ministerpräsidenten Israels und U-Boote, die Deutschland da geliefert hat, was immer noch nicht ganz aufgeklärt ist. Aber ein Angriff auf den Staat Israel durch Terroristen verhindert natürlich unter anderem da auch eine ordentliche Aufarbeitung in Israel selber. Aber ja, das zieht sich ja dann auch durch die Geschichte der Beziehung zwischen Deutschland und Israel. Eine doch permanente Lieferung mit Waffen für den Staat Israel. Wie wirkt sich das auf die Beziehung grundsätzlich mit den arabischen Staaten, vor allem nach 1967 aus? Und welche Rolle spielen die palästinensischen Bevölkerungsgruppen bei dieser Konstellation?
Gut, also bleiben wir mal bei diesem Dreh- und Angelpunkt 67. Ja, also das ist mit 48 das wichtigste Datum in der Geschichte dieses Konflikts seit Staatsgründung und Staatenlosigkeit im Falle der Palästinenserinnen und Palästinenser. 67 ändert sich einiges. Erstmal werden die USA der prinzipielle Unterstützer Israels und Deutschland setzt sich auf den Beifahrersitz. In dieser Zeit will Deutschland dann die Beziehungen normalisieren, in Anführungszeichen. Ja, Deutschland nimmt diplomatische Beziehungen auf mit Israel 1965 und danach will man die Beziehungen normal gestalten, was auch eine eigene Brutalität birgt, natürlich im Lichte der Vergangenheit. Ja, also das Wort Normalisierung ist eigentlich genauso brutal wie das Wort Wiedergutmachung.
Ich glaube, der erste Botschafter in Israel war SS-Mann.
Der war ein Wehrmachtsgeneral, ein Wehrmachtsgeneral an der Ostfront, hat seinen Arm dort verloren, dafür aber ein eisernes Kreuz erhalten. Rolf Pauls, genau, der dann auch ja durch wirklich harten Antisemitismus nochmal auffällt. Also ich zitiere auch sehr viel die Korrespondenz zwischen Pauls und dem Auswärtigen Amt in Bonn. Genau, also es normalisiert sich dann, also Deutschland will die Beziehungen normalisieren. Deutschland hat aber vor allem Ölinteressen im Blick. Und Israel gefällt es natürlich überhaupt nicht. Also es gibt diese Phase der Normalisierung der späten 60er bis zu den 80ern. Und das ändert sich dann wiederum sehr, sehr stark nach der Wiedervereinigung oder der Übernahme der DDR durch Westdeutschland. Und dann ändert sich das Verhältnis wieder hin zu genau dem, was wir heute unter Staatsräson kennen. Also man kann im historischen Rückblick eigentlich drei Phasen unterscheiden. Einmal diese Rehabilitationsphase von der Nachkriegszeit bis Mitte der 60er Jahre. Dann dieser Versuch der Normalisierung von Mitte der 60ern bis Ende des Kalten Krieges. Und dann seitdem die Phase, die ich im Buch mit Staatsräson betitelt habe. Ganz genau.
Also nochmal zurück zu dem Yom Kippur-Krieg. Der Historiker Wolfson bringt da den Vorwurf gegen Willy Brandt auf, dass er hätte den Krieg verhindern können, wenn er auf Ägypten und Syrien eingewirkt hätte. Und dass eine Neutralität, diplomatische Neutralität in diesem Konflikt eine Art Unterstützung Deutschlands für einen weiteren Genozid darstellen würde. Aber ist das nicht auch so typisch deutsch, zu sagen, Willy Brandt hätte Ägypten oder Syrien daran hindern können, Israel anzugreifen?
Ich glaube, in diesem Falle wird die Rolle von Willy Brandt deutlich überschätzt. Und generell wird, glaube ich, die Rolle von externen Akteuren ein bisschen überschätzt, sowohl dem arabisch-israelischen wie auch dem vor allem palästinensisch-israelischen Konflikt, weil das schon ein lokaler Konflikt ist. Also der Yom Kippur-Krieg war ein Angriff auf Israel, ein Überraschungsangriff, ziemlich genau 50 Jahre her. Ja, genau, der 7. Oktober fällt, genau auf den Jahrestag des Yom Kippur-Krieges. Ja, aber es ging wirklich Syrien und Ägypten darum, die Gebiete, die 67 verloren worden sind, zurückzuholen, primär. Ne, das war das Ziel. Und ich glaube nicht, dass Deutschland da groß hätte etwas verhindern können, einfach weil dieser Konflikt so festgefahren war nach 67. Ja, die arabische Seite wollte nicht mit Israel verhandeln und wollte alle Gebiete zurückhaben. Israel wollte direkte Verhandlungen und wollte nicht alle Gebiete zurückgeben. Es war eine totale Pattsituation, die sich dann durch diesen Angriff im Nachhinein hatte auflösen können, wo dann genau Ägypten und Israel Frieden geschlossen haben Ende der 70er Jahre. Also ich glaube, dass da die deutsche Rolle einfach ein bisschen überschätzt wird.
Was die deutschen Medien aber nicht überschätzen, sind wahrscheinlich die Rolle der deutschen Panzer. Ich finde es eine sehr, sehr rabiate Sprache und deswegen lese ich mal aus dem Buch vor. Sieg Dajan, der Rommel Israels, titelte damals die Bild. Auch Spiegelgründer Rudolf Augstein schrieb unter der Überschrift Tötet, tötet, dass die israelischen Soldaten rollten wie Rommel. Augstein wusste um den deutschen Beitrag zum israelischen Kriegserfolg. Voraussetzung für den Blitzsieg im Blitzkrieg war eine schlagkräftige Panzertruppe. Die Waffen für diese Truppe hatte die Bundesrepublik vor 2 Jahren in einem Dreiecksgeschäft mit den USA und Italien geliefert. Also es ist immer schön, wenn man sieht, so als kleine Deutsche, dass sich Medien, egal zu welchem historischen Zeitpunkt, immer freuen, wenn die deutschen Panzer rollen.
Ja, genau. Also Israel wurde da explizit mit der Wehrmacht verglichen, aber als Kompliment. Das gibt es ja oft als fehlgeleitete also Kritik an Israel, dass man sie mit genau Nazi-Politik vergleicht. Das gibt es eben auch umgekehrt auf deutscher Seite in Form eines Komplimentes. Und ja, ich zitiere noch weitere Zeitungen, also die Stuttgarter Zeitung, die Welt, da wird wirklich Israel gelobt als eine Art, genau, preußische Kriegsnation, die im Nahen Osten da einmal aufräumt. Und da sieht man eben, wie fragwürdig dieses deutsche Israel-Bekenntnis gerade seiner Frühzeit ist. Und die Frage ist natürlich, wie viel von dieser Fragwürdigkeit wir heute noch feststellen können. Ich vermute einiges.
Wenn wir uns als Deutsche mit dem Nahostkonflikt beschäftigen, warum fällt es uns so schwer, über die Nakba zu reden oder die Siedlungspolitik Israels, vor allem im Westjordanland, zu kritisieren?
Nee, das Auswärtige Amt kritisierte die Siedlungspolitik. Also die haben gerade letztens ein Statement rausgegeben, was da sich sehr deutlich gegen die Siedlungen positioniert. Es sind aber eben auch nur, in Anführungszeichen, Statements. Was die Nakba angeht, also ne, der arabische Name für die Flucht, für die Fluchttragödie von 48, 47, 48, da ist die Sache komplizierter. Ich sag's mal so, erinnern wir uns einmal an das Zitat von Katrin Göring-Eckardt: Das Existenzrecht Israels ist unser eigenes. Jetzt hat man ein Problem. Wenn dem so sein sollte, dann gibt es ja auch immer eine Kehrseite, und das ist die palästinensische. Ja, weil egal, wie man jetzt 47, 48 aus historischer Perspektive versteht, es ist ja ein Fakt, dass der israelische Staat die palästinensische Staatenlosigkeit zur Folge hatte und bis heute zur Folge hat. Ja, und wenn sich aber deutsche Identität an Israel aufbaut, dann sind wir ja quasi gezwungen, diese Kehrseite zu ignorieren oder irgendwie wegzuerklären, damit dieses deutsche Wohlgefühl nicht verschwindet. Und wir sehen das auch heute in dramatisierter Form, also nach dieser, ja, für mich immer noch relativ unfassbaren Terrorattacke des 7. Oktober hat sich Deutschland ganz klar solidarisiert, und palästinensisches Leid im Gazastreifen wird erst jetzt ein bisschen thematisiert in der deutschen Öffentlichkeit, ja, was auch in anderen westlichen Ländern anders ist. Also wer das vergleicht mit englischsprachigen Medien, wird feststellen, dass die deutsche Medienlandschaft doch deutlich einseitiger ist als wahrscheinlich alle anderen Medienlandschaften. Genau, und das hat eben damit zu tun, glaube ich, mit dieser Identitätspolitik. Wir, sag ich mal, unterstützen Israel durch Waffenlieferungen, durch Diplomatie, vor dem Internationalen Gerichtshof etc. Und genau, weil wir das tun, muss es auch alles völkerrechtlich zugehen. Und wenn es das nicht tun sollte, wird es eben, naja, ignoriert.
Das ignoriert ist ein guter Hinweis. Ich habe hier zwei Clips mitgebracht. Der eine ist die Frage an Olaf Scholz bezüglich des völkerrechtlichen Umgangs der israelischen Armee in Gaza und seine Äußerung dazu. Ich glaube, die ist ganz am Ende des Buches bei dir auch Thema. Mhm. Das ist das zweite Video. Das erste ist mit Angela Merkel, dazu komme ich auch gleich noch. Aber gucken wir uns das zweite Video mal an, und dann ist das nämlich ein ganz guter Beleg dafür, wie deutsche Politiker an das Thema Menschenrechte und internationale Regeln, die durch Israel gebrochen werden, rangehen.
You don't honestly think that they are abiding by international laws in their bombardment of Gaza. What evidence do you have that the Israelis are abiding by international law?
We are asking that they do so, and we are constantly discussing this question, and there is good reason for doing so. And it is something which is so important for all of us that we are very clear in this, that obeying international law and the rules is something which is not just something we do because we subscribed some.
Also Olaf Scholz schwimmt hier ein wenig. Ich habe heute gesehen, dass er auf einer Pressekonferenz, ich glaube, mit Netanyahu war, heute erst, und da doch kritischer geworden ist für deutsche Verhältnisse oder Verhältnisse eines deutschen Kanzlers. Aber ja, also man sieht eindeutig, immer wenn es um Israel geht, wird's schwammig und schwierig. Jeden anderen Staat, der so bei allem Verständnis und Selbstverteidigungsrecht, das der Staat Israel natürlich nach dem 7. Oktober auch hat, die Verhältnismäßigkeit muss auch gewahrt werden. Und man muss auch in der internationalen Politik darauf verweisen dürfen, dass Israels Armee nicht alles darf. Und da gibt es mittlerweile Videos von IDF-Soldaten, die die Unterwäsche von palästinensischen Frauen in die Kamera halten und lachen. Und also wirklich nichts, was irgendwie moralisch vertretbar ist in irgendeiner Art und Weise, in irgendeinem Krieg. Und deswegen finde ich es gut, wenn sich deutsche Politik, auch der Kanzler, zunehmend kritisch vielleicht auch mal äußern und nicht nur hinter verschlossenen Türen.
Ja, das sind zwei Punkte. Also einmal ist dieser Tonwechsel ja in Washington schon erfolgt und ich glaube, Deutschland folgte mit einiger Verzögerung nach. Also Biden, Kamala Harris, jetzt Chuck Schumer haben ja schon, ne, die Tonlage geändert. Das ist das eine. Das zweite ist etwas, was ich am Ende des Buches beschreibe. Ich glaube, mit dem 7. Oktober ist eine neue Realität eingetreten, die sich mit diesen Wörtern Völkerrecht und so weiter gar nicht, also überhaupt nicht beschreiben lässt. Das war ja wirklich meiner Meinung nach eine genozidale Attacke der Hamas und die wird dementsprechend auch beantwortet. Also es ist wirklich ein existenzieller Krieg, in dem zwischen Kombattanten und Zivilisten kaum noch unterschieden wird. Ja, also wirklich ein grausamer Krieg. Und der wird in Deutschland dann halt so geframed, wie man ihn gerne hätte, aber nicht, wie er wirklich ist. Und das kann man eben da auf der Münchner Sicherheitskonferenz gut beobachten, wie Olaf Scholz einfach keine klare Antwort finden konnte, weil es keine klare Antwort gibt, in der sich genau das deutsche Interesse an einer sauberen Kriegsführung mit der Realität vereinen ließe. Ja, das ist das Problem. Und Olaf Scholz sieht das, er weiß es natürlich auch und er kommt dann dementsprechend ins Schwimmen.
Dann hebe ich mir mal eine Frage dazu fürs Ende auf, denn ich habe ein zweites Video mitgebracht von einer anderen deutschen Kanzlerin. Und da wir nur eine hatten, weißt du ganz genau, es ist Angela Merkel. Es ist die Rede in der Knesset 2008, wo sie das jetzt mittlerweile berühmt-berüchtigte Wort Staatsräson erwähnt und das jetzt vor allem im Rahmen des 7. Oktober und der Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit, in Medien und Politik immer wieder angebracht wird, nämlich dass die Sicherheit Israels auch deutsche Staatsräson ist. Wir haben als Deutschland keine Staatsräson, außer dass Israel ein Existenzrecht hat. Jedenfalls offiziell nicht so betitelt. Hm. Und ich würde sagen, wir gucken uns das kurz an. Und dann hätte ich eine Frage.
Ani muda lachem, shenitan li, ledaber lechem, kan bebait mechubat ze, zekavot gadol avuri. Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Ja, es sind besondere, einzigartige Beziehungen mit immerwährender Verantwortung für die Vergangenheit, mit gemeinsamen Werten, mit gegenseitigem Vertrauen, mit großer Solidarität füreinander und mit vereinter Zuversicht. In diesem Geist feiern wir das heutige Jubiläum. In diesem Geist wird Deutschland Israel nie allein lassen, sondern treuer Partner und Freund sein. Mazal Tov, der Chagigot Shishim Shana Lemedinat Israel Shalom.
Was mir noch keiner beantworten konnte, auch nicht der deutschen Politiker, die immer von der Staatsräson aktuell reden, ist, was denn Staatsräson genau bedeutet. Welche Konsequenzen hat das denn? Also wir sind von der Phase der Absolution zur Normalisierung zur Staatsräson übergegangen. Und keiner kann sagen, was bedeutet Staatsräson eigentlich?
Angela Merkel war ja eine große Meisterin des Ungefähren. Und ich glaube, so in etwa ist das Wort Staatsräson auch zu verstehen. Wir können ja erstmal zum Konkreten kommen. Ganz konkret bedeutet das, das, was es sagt, ja, dass Israels Sicherheit nicht nur im deutschen Interesse liegt, sondern wirklich im Wesenskern des deutschen Staates. Im Kontext dieser Rede oder danach wurden auch diese berühmten U-Boote geliefert, atomwaffenfähig, als genau Sicherheitsgarantie gegen Iran. Und auch heute werden im Namen der Staatsräson Waffen geliefert. Also Israel bezieht 30% seiner Waffen, die es kauft oder bezieht, aus Deutschland, knapp 70% aus den USA. Und da sieht man sehr klar im materiellen Faktor, was Staatsräson bedeutet. Genau, das ist das eine. Aber Staatsräson ist also einerseits etwas Außenpolitisches, Unterstützung Israels, militärisch, diplomatisch, moralisch etc. Und sie wirkt aber auch nach innen. Also wir haben es ja auch seit dem 7. Oktober verstärkt mit einer Verlängerung des Konfliktes in die deutsche Öffentlichkeit hinein zu tun, wo auch im Namen der Staatsräson sowohl berechtigte als unberechtigte Kritik am israelischen Vorgehen abgewehrt wird. Ja, also es gibt eine innenpolitische und eine außenpolitische Dimension von diesem Begriff. Was es jetzt ganz genau heißt, das ist sozusagen meine Definition. Genau, es bleibt noch relativ interpretationsoffen. Auch was Deutschland wirklich tun würde im Falle eines, sagen wir, Großkrieges um Israel, weil ich denke schon, dass die Attacke der Hamas zum Ziel hatte, andere Gruppen, auch andere Staaten in einen Krieg hineinzuziehen. Und was würde Deutschland in einem solchen Fall machen? Ja, also wäre dann die Bundeswehr auf einmal in Jerusalem und würde Israel mitverteidigen? Weiß ich nicht genau.
Dazu gibt es ja auch nie Antworten. Es ist ja nicht so, dass Journalisten diese Fragen nicht stellen, unter anderem Robert Habeck. Mhm. Nur beantworten möchte das natürlich kein deutscher Politiker. Mhm. Ja. Also der Nahostkonflikt, so wie er sich gerade darstellt, ist ja geprägt von wirklich, also absolut tiefgreifendem Hass auf beiden Seiten. Also auf Seiten der Palästinenser und auf Seiten der, also Teile, nicht alle. Ich will nicht alle in einen Topf werfen, Teile. Mhm. Tiefgreifender Hass auf beiden Seiten, der Palästinenser und der Israelis. Und als Deutscher steht man so außen, und weiß gar nicht, also wie ist dieser Konflikt überhaupt zu lösen. Ich habe verschiedene Kommentare dazu gelesen, auch in den sozialen Medien, so nach dem Motto, naja, die können ja alle in diese arabisch umliegenden Staaten gehen und dann löst sich das Problem auch. Wobei ich das nicht als Lösung ansehen würde, weil dann bleibst du halt als Bevölkerung, also als Palästinenser in einer Art Zeltstadt für den Rest deiner Existenz und das ist auch keine Lösung, also zukunftstragende Lösung für die betroffenen Personen. Wir haben ja immer noch mit Menschen zu tun. Und gleichzeitig für die Israelis ist es auch keine Lösung, denn sie werden auf absehbare Zeit weiterhin dem Terror ausgesetzt sein. Also dieser Hass geht nicht weg, auch nicht nach der Offensive jetzt in Gaza. Du beschäftigst dich ja länger auch aus anderer Perspektive mit dem Thema. Gibt es da irgendwelche Hoffnung?
Also mir fällt Hoffnung sehr schwer, genauso wie Optimismus. Wir können es ja mal runterbrechen. Es gibt ja eigentlich nur zwei Lösungen für einen territorialen Konflikt zwischen zwei Nationen. Ja, also entweder ein Kollektiv vertreibt das andere oder man teilt sich das Land auf und packt eine Mauer zwischen. Ich glaube, diese Illusion der Einstaatenlösung, wo alle so Kumbaya-mäßig zusammenwohnen, ist natürlich schön. Aber dafür gibt es, glaube ich, noch weniger Anlass, gerade seit dem 7. Oktober. Sprich, diese deutsche Position von einer Zwei-Staaten-Lösung ist eigentlich immer noch die, die am wenigsten schlecht ist. Sie ist nur auch vollkommen unrealistisch aktuell. Ja, also für Israel oder für Israelis ist klar, dass man nicht neben der Hamas leben wird können. Ja, man kann nicht neben seinem Todfeind leben. Das wird geteilt bis in die Reste der überlebten israelischen Linken. Und auf der palästinensischen Seite vertritt natürlich nicht die Hamas die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung. Aber es ist schon so, dass die Hamas als einzige militärische Widerstandskraft gesehen wird, was sie natürlich auch ist. Sie ist also die einzige, der einzige palästinensische Akteur, Verzeihung, der ja mit Waffengewalt versucht, da eine Lösung zu erzwingen. Das heißt, ja, es ist relativ auswegslos im Moment. Ob die Hamas besiegt werden kann, ist für mich die relevante Frage. Und da wäre ich mir sehr unsicher, weil sie politisch aktuell zu profitieren scheint. Ja, also wenn sie irgendwie diesen Krieg überlebt, dann hat sie ihn aus ihrer Sicht gewonnen. Und je länger dieses Vorgehen in Gaza andauert, desto isolierter wird Israel global, auch regional. Und genau, also und desto größer ist auch das Rekrutierungspotenzial für den nächsten und den nächsten 7. Oktober. Das heißt, ich habe ja auf gar keinen Fall irgendeine Art von Lösung anzubieten. Ich glaube, wie gesagt, dass wir es wirklich mit einer existenziellen Phase dieses Konflikts zu tun haben, die auch alle anderen Kriege in den Schatten stellt. Also schon jetzt ist ja das Ausmaß größer als 47, 48 zum Beispiel.
Schwierig. Es gibt ja eine Reihe von auch Politikwissenschaftlern und Experten für den Nahen Osten, die das genauso einschätzen wie du. Und dennoch ist aktuell die Regierung unter Netanyahu offensichtlich nicht daran interessiert, den Druck rauszunehmen, in was die Gaza-Offensive angeht, sondern weiterhin aufrecht zu erhalten.
Naja, es ist nicht nur die Regierung Netanyahu, es ist ja wirklich gerade eine Einheitsregierung. Ja, also es wurden ja auch Benny Gantz und andere in die Regierung reingeholt. Das heißt, die Regierung vertritt schon einen sehr großen Teil der israelischen Gesellschaft und auch Netanyahu wurde ja gewählt. Also es ist wirklich ein geeintes Ziel, die Hamas zu schlagen. Natürlich gibt es sehr viel Unzufriedenheit mit Netanyahu und er würde auch keine Folgewahl anschließend an den Krieg überleben.
Also politisch überleben.
Politisch überleben, ja, natürlich. Genau, also ich würde auch natürlich gerne Diplomatie sehen. Ich weiß aber nicht, wie, weil die Hamas will ja auch keinen Waffenstillstand.
Nee, also über die Hamas müssen wir ja nicht reden, aber da gibt's ja die zweite Ebene der palästinensischen Zivilbevölkerung, die sich nicht vertreten fühlt von der Hamas.
Natürlich.
Die selbst, wenn das Argument kommt, naja, die Hamas wurde ja auch gewählt, aber nicht alle, vor allem jetzt lebenden Palästinenser, haben die Hamas gewählt.
Genau, sie wurde 2006 gewählt, ja. Die Bevölkerung Gazas ist zur Hälfte unter 18 Jahre alt. Das sind wirklich Menschen, die in diesen Verhältnissen aufgewachsen sind, wo es sehr, sehr schwer ist, wegzukommen, wo es fast unmöglich ist, irgendwelche Lebenschancen zu verwirklichen und wo man wirklich, ja, genau, jahrzehntelang auf vielfache Weise malträtiert worden ist, auch auf ideologische Weise. Ja. Wie dieser Konflikt enden kann, dazu fehlt mir wirklich die Fantasie. Ich bin aber natürlich auch der Meinung, dass dieses unendliche Leid, was in Gaza gerade passiert, aufhören muss. Ja, also sogar in Deutschland macht sich jetzt die Erkenntnis breit, dass es sich um mehr handelt als nur einen Verteidigungskrieg gegen eine Organisation, die sich aber natürlich, das muss man sagen, hinter der Zivilbevölkerung auch verschanzt. Also es ist beides wahr, die Hamas verschanzt sich und Israel tut selbstverständlich weniger als man hierzulande annimmt, um die zivile Bevölkerung zu schonen. Ja, das sieht man ja aktuell an der Hungerkrise. Ein großer Teil der Bevölkerung in Gaza ist betroffen von Hunger. Ja, und das ist auch von der deutschen Staatsräson gedeckt. Also sind an diesem Level von Dramatik wirklich angekommen.
Ja, Hunger als Waffe im Krieg.
Mhm, absolut.
Da könnte Annalena Baerbock auch noch mal was zu sagen. Das hat sie ja vor einigen Jahren auch kritisiert, dass man Hunger nicht als Waffe einsetzen darf.
Das stimmt, in einem anderen Kontext. Also was Annalena Baerbock gesagt hat bei ihrem letzten Trip nach Israel, also bei 5-mal da ist im 7. Oktober, war, dass das palästinensische Überleben für Deutschland genauso wichtig sei wie die Sicherheit Israels. Und ich fand diesen Satz schon erstaunlich, weil der für Außenstehende ein relativ, selbstverständlich klingt. Also natürlich soll ein Mensch als Mensch überleben. Aber für deutsche Verhältnisse war das schon relativ weitgehend. Ja.
Quantensprung.
Genau.
Okay. Herzlichen Dank, Daniel. Es ist vor allem in der Gegenwart ein unglaublich schwieriges Thema.
Ja.
Ich kann aber nicht. Also, das Problem ist folgendes. Wo es so viel Leid und Zerstörung gibt, kann man eigentlich nichts anderes tun, als auf Hoffnung und Optimismus setzen. Alles andere würde einen, glaube ich, in den Wahnsinn treiben. Selbst als Außenstehender, ja.
Dann bin ich schon wahnsinnig geworden.
Das ist schlecht. Hast du darüber hinaus noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, also im Sinne von Eigenwerbung, wenn Sie sich etwas verwirren lassen wollen von deutscher Geschichte, dann ist vielleicht mein Buch lesenswert, das hoffe ich zumindest. Es ist ja wirklich ein bisschen anders, als es mitunter dargestellt wird mit der deutschen Nahostpolitik. Und da habe ich wirklich einfach, in Anführungszeichen, nur versucht, etwas Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja, weil bevor wir hier irgendetwas lösen, müssen wir erstmal verstehen, worum es dort geht und wie Deutschland eigentlich impliziert ist. Ja, ich glaube, darüber herrscht überraschendes Unwissen in Deutschland, gemessen an dem Level an Rhetorik. Ja, also wir reden sehr viel über Israel, wir reden viel über den Nahen Osten, aber wir wissen recht wenig über die eigentlich deutsche Rolle. Und da setzt das Buch an.
Ja, vielleicht sollte man den Nahostkonflikt auch nicht nur aus der deutschen Perspektive sehen. Ja.
Natürlich.
Weil, das habe ich auch so festgestellt, die Beschäftigung mit dem Nahostkonflikt für deutsche Medienpolitiker beginnt irgendwie 1948.
Ja.
Aber für viele Menschen, sowohl auf israelischer als auch palästinensischer Seite, beginnt sie vor allem mit dem Mitte-Anfang des Ersten Weltkrieges. Also was die Wurzeln des aktuellen Konfliktes angeht.
Ja, der ist auf jeden Fall modern. Ich würde sagen, im Ersten Weltkrieg.
Ja. Und diese Perspektive fehlt oft, vor allem bei deutschen Betrachtungsweisen. Und das macht es schwierig zu verstehen, was eigentlich los ist, was diesen Konflikt angeht.
Ja, man muss ein bisschen was lesen, man muss ein paar Bücher lesen.
Ein bisschen was. Ich würde vor allem immer englische Quellen empfehlen, was den Nahostkonflikt angeht. Abgesehen davon, dein Buch ist jetzt was anderes. Das kann man auch auf Deutsch lesen.
Ganz genau. Das ist gerade rausgekommen, wie gesagt, bei Wallstein. Kostet 22 € und ist eigentlich in jeder Buchhandlung erhältlich. Aktuell, glücklicherweise für mich, ist es nicht so gut erhältlich, weil es ganz gut gekauft wird. Aber genau.
Dann bin ich ja dankbar, dass Wallstein mir ein Exemplar zugeschickt hat. Und drück dir die Daumen, dass es weiterhin schlecht zu bekommen ist und dass es gut nachgefragt wird.
Ja, genau. Den schlechten Zeiten sei Dank.
Ja, schlimm. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Daniel.
Danke, dir auch. Ne? Danke fürs Gespräch.